im Endeffekt finde ich halt, also Saxophon im Jazz hat, ist für mich einfach so, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Diese, einfach, man kann so viel Persönliches mitteilen, finde ich, durch das Instrument. Und auch, man hat so eine breite Range an Sounds. Also im Jazz, wenn man sich anhört, wie da Leute klingen, das ist so ein riesiges Spektrum, wie man klingen kann. Und das, also das fasziniert mich total.
Kannst du kurz erklären, wo wir da sind? Das kann man jetzt ja leider nicht sehen.
Also wir sind in einem Primitive Studios in Wien, ein größerer Studiokomplex. Und genau da im Studio B ganz hinten drin.
Ist eigentlich ganz gemütlich, oder?
Ja, ich finde auch, ja.
Blümchen an der Decke. Ist das dein Ort, wo du so täglich bist oder wo du quasi täglich hinfährst, um zu werken?
Also wenn ich nicht unterwegs bin, schaue ich schon, dass ich eben jeden Tag übe und da fahre ich dann immer her zum Üben. Aber eben seit neuestem bin ich stolze Besitzerin einer Übekabine, um wenn man mal so nicht viel Zeit hat und sich denkt, ah, jetzt extra herfahren, aber ich möchte ein bisschen was üben, das mache ich jetzt dann daheim. Aber vor allem, wenn ich einfach gut Zeit habe und mehrere Stunden üben will und so, dann fahre ich eigentlich immer hierher.
Du hast früher jetzt gerade gesagt im Vorgespräch, dass das Saxophon, du bist ja Saxophonistin, dass das so laut, extrem laut ist. Was macht das Saxophon so laut oder unerträglich für Nachbarinnen und Nachbarn?
Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es für alle unerträglich ist. Aber es hat halt einfach schon einen ziemlichen Schalldruck. Und ja, also wenn man übt, ist es ja auch nicht immer voll schön. Also wenn ich übe, dann ist es jetzt, übe ich manchmal halt auch Sachen, die von außen jetzt nicht so doll klingen oder halt irgendwelche, also ich glaube vor allem so Flageolettübungen, Obertöne und Tonleitern und so weiter ist jetzt, glaube ich, nicht so angenehm, wenn das die ganze Zeit im Hintergrund ist. Kann ich mir zumindest vorstellen so.
Gibt es dann viel Beschwerden auch, oder?
Ja, bis jetzt nicht wirklich, weil ich eben sehr vermeide, dass ich daheim spiele. Aber wir sind gerade umgezogen. Und die habe ich jetzt gleich alle verschont, indem ich mir die Übekabine angeschafft habe.
Fühlst du dich da wohl, wenn das in so einer Kabine stattfindet?
Ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, weil eben die Kabine ist eigentlich ganz schön und es ist so, also ich habe irgendwie ein nettes Licht reingegeben. Mhm. Und eigentlich ist so richtig ein Raum, wo ich nichts anderes tue als üben. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Sobald ich da reingehe, es gibt halt eine Glastür, also man fühlt sich jetzt nicht irgendwie eingesperrt oder so in einem argen Kammerl. Und sobald ich reingehe, weiß ich, okay, da ist nur mein Saxophon, Noten und da übe ich. Das finde ich eigentlich ganz angenehm.
Hast du so ein Ritual, wie du zum Üben beginnst? Oder nimmst du dir da was Gewisses vor pro Tag? Oder wie machst du das?
Ist ganz unterschiedlich. Ich arbeite eigentlich gern mit so Übetagebücher und schreibe mir oft auch im Vorhinein so einen kleinen Plan, was ich machen möchte, weil ich einfach merke, wenn ich weiß, was ich üben will, vor allem wenn gerade eine längere Pause war, wo ich zum Beispiel viel unterwegs war, viel Konzerte gespielt habe oder mich einfach nur vorbereitet habe, weil Vorbereiten auf Konzerte ist ja auch Üben, aber es ist trotzdem was anderes, weil beim Üben muss man sich ja eben selber überlegen, was mache ich jetzt, also ich steche mir dann schon immer kleine Ziele, weil ich finde, dann ist man halt einfach bisschen effektiver im Üben und vor allem, wenn ich längere Perioden habe, wo ich das halt wirklich machen kann, dann bereite ich mich immer vor ein bisschen vor und schreibe mir auf, was ich jetzt übe, in welche Blöcke und was jetzt zum Beispiel diese Woche, was ich erreichen will und ich halte mich nicht immer dran, aber es ist voll gut zum Reinkommen und meistens fallen mir dann noch 10 weitere Sachen an, die ich dann üben könnte. Aber wenn ich mir nichts vorbereite, ist es wirklich manchmal so, dass ich, wenn ich länger nicht geübt habe, da sitze und mir denke, was mache ich jetzt? Mir fällt nichts ein, was ich üben könnte. Und da ist eben gut, wenn man dann zum Beispiel so alte Pläne oder ein paar Notizen hat. Und eben das schreibe ich meistens vorher. Und ich nehme manchmal einen Tee mit. Und wenn ich so ein bisschen unmotiviert bin, schaue ich irgendwie vorher ein bisschen so YouTube-Videos oder so von irgendwelchen entweder Konzerte oder Vlogs von irgendwelchen MusikerInnen oder so. Also ich tue mich so ein bisschen einstimmen aufs Üben, das hilft mir manchmal.
So Motivationsvideos ja, auch
so
vielleicht,
so ein bisschen, oder? Dass ich jetzt so meinen Kopf abschalte von allem anderen, was halt immer so zu tun ist. Weil es ist so schwierig oft, wenn man vorher so 4 Stunden Mails beantwortet und organisiert. Und dann geht man üben, dass dann nicht der Kopf immer noch bei allem ist, was man tun muss.
Ja.
Und deswegen habe ich oft eben so ein bisschen so ein in the zone kommen.
Wie lange brauchst du dann, um quasi abschalten zu können und die ganzen Mails und quasi das ganze Bürokratische mal ausblenden zu können?
Ach, ist ganz unterschiedlich. Manchmal scheitere ich komplett. Also manchmal ist es wirklich so, dass ich beim Spielen die ganze Zeit gedanklich abdrifte. Das ist ultra unangenehm. Das ist meistens dann ein Zeichen, dass ich zu viel im Kopf habe. Aber ja, also meistens habe ich so eine Viertelstunde vorher eingeplant, wo ich so ein bisschen in Ruhe alles auspacke, vielleicht noch ein bisschen notiere, was ich machen will, ein bisschen Video schaue, Musik höre und dann fange ich an.
Handy weit weglegen?
Ja, also ich habe so einen eigenen Modus, wo dann alle Anrufe, SMS nicht durchgehen und ich habe nur die Apps, die ich zum Üben brauche, dann da. Aber sonst ist es ganz gefährlich. Also,
das ist praktisch.
Ja, genau, das habe ich schon vorbereitet.
Aber ist das so ein innerer Drang, quasi jeden Tag das Instrument in die Hand zu nehmen und zu üben? Oder ist das also so Drang in der Hinsicht, dass du sagst, okay, ich brauche das schon, um quasi diese Verbindung immer zu haben, auch zum Instrument? Oder was steckt da so dahinter?
Na, sicher diese Bindung zum Instrument, weil ich finde, die verliert man schon. Und ich muss auch sagen, wenn ich regelmäßig übe und wirklich effektiv dahinter bin, ich bin meistens danach besser aufgelegt, weil ich das Gefühl habe, Üben ist eins von diesen Core-Dingen, die also von diesen eigentlich Aufgaben-To-Dos, die man jetzt nicht machen muss, aber die eigentlich essentiell sind, um was meine Ziele betrifft. Also man muss ja theoretisch jetzt nicht üben, um einfach besser zu werden. Also es ist nur, ich müsste jetzt nicht heute üben, wenn ich jetzt nichts Spezielles zum Vorbereiten hätte. Aber um meinem Ziel, dass ich immer besser werden will, gerecht zu werden, muss ich regelmäßig üben. Und ich finde genau diese Tasks, also sorry, dass ich da in Englisch rede, diese Aufgaben, die nicht dringend sind, aber wichtig. So eine Aufgabe ist Üben für mich. Mhm. Und wenn ich da dahinter bin, dann merke ich, dass es mir so viel besser geht. Das ist so Sport üben, das sind so Dinge, die ich theoretisch nicht muss. Aber wenn ich sie nicht mache, über einen großen Zeitraum hat es einen Einfluss und dann geht es einfach quasi nicht in die Richtung, wo ich gerne gehen würde. Und das ist so ein innerer Antrieb für mich und ich merke total, wenn ich gut übe, wenn ich merke, ich habe jetzt wirklich irgendwie eine Zeit lang effektiv und regelmäßig geübt und ich merke Fortschritte und so, das macht mich voll happy irgendwie. Also es ist super wichtig für mich.
Das heißt so, schlafen gehen, ohne geübt zu haben an dem Tag, ist dann liegst du wach und grübelst und...
Na, so ist es nicht, aber so... Es ist ja, wenn man länger die Dinge nicht macht, also ich glaube, manche Leute machen zum Beispiel, weiß ich, sowas wie Meditieren, Sport, irgendwie solche Dinge, dann merkt man erst nach einem Zeitl, wenn man es nicht gemacht hat, dass es fehlt. So ist es eigentlich
nicht. Es wird auch ein bisschen so eine Sucht, oder? Also so Sport, also eine gute Sucht kann das ja vielleicht auch werden, oder?
Ja.
Also
ja,
so vom Sport her, dass man dann denkt, irgendwann muss man sich so überwinden, vielleicht irgendwie einen Sport zu machen und dann kommt man aber in diesen Modus, wo es irgendwie, man braucht es dann eigentlich
ja,
schon,
ja, voll.
Oder?
Und es geht, also ich mache eben voll gern Sport, das ist für mich psychologisch voll wichtig.
Okay.
Und das sind eben beides Dinge, wenn ich die dann aus Stressgründen oder so einfach über einen Zeitraum nicht gemacht habe, dann fällt es mir auf. Und dann fühle ich mich nicht gut. Und wenn ich drin bin, dann merke ich richtig, wie es mir taugt. Und dann, also wenn ich jetzt jeden Tag gerade 3-4 Stunden üben und dann kann ich einen Tag nicht üben, dann bin ich richtig sauer, weil ich voll in den Flow bin. Und ja, also wie gesagt, das sind für mich so, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich sagen soll, so diese Core-Hauptaufgaben, so für mich die Richtung der großen Ziele sozusagen führen, nicht so diese dringenden Aufgaben, sondern die sehr, sehr wichtigen.
Aber was machst du dann für einen Sport?
Also ich habe schon verschiedenste Sportarten in meinem Leben gemacht, habe auch in meinen Teenagerjahren Leistungssport gemacht.
Ah, wirklich? Okay.
Ja, und jetzt ist es eigentlich Krafttraining.
Okay.
Also ich gehe ins Fitnessstudio, mache Krafttraining und ja, mal schauen, ob wir, also habe verschiedene Dinge zwischendrin ausprobiert, würde gerne auch ein bisschen Yoga integrieren oder irgendwas, so was mit Stretching und mit innerer Ruhe
ja.
irgendwie zusammenhängt, aber das habe ich, das Einzige, was ich wirklich durchziehe, ist eigentlich Krafttraining.
Okay. Ja. Ist das dann auch Ausgleich zum Musik machen, zum Saxophonspielen?
Ja, ich finde schon.
Ja.
Also ich liebe das, wenn ich Sport mache, ist das Einzige, wo ich meinen Kopf abschalten kann und komplett auf die Sache konzentriert bin, egal welche Art von Sport. Also lieber so ein bisschen Action-Sport als Ausdauer. Ich bin nicht ganz so der Ausdauertyp, weil da geht mein Kopf weiter. Ich mag es, wenn ich mich wirklich konzentrieren muss auf die Aufgabe, die ich da gerade habe. Und also ich habe eben früher, der Sport, was ich gemacht habe, war Eiskunstlauf und das ist auch so ein Sport, wo man weniger, man checkt gar nicht, dass man Sport macht, sondern man ist so drauf konzentriert, dass man jetzt quasi den Sprung steht, also hinkriegt und dass man halt, ich weiß nicht, so, ja, es ist so eine bestimmte Art von Sport, wo man eben super fokussiert sein muss und das finde ich total angenehm, das ist total super für Stressabbau bei mir.
Wie kommt man zum Eiskunstlauf?
Ja, keine Ahnung. Das war irgendwie so Zufall. Ich glaube, das war eine Schülerin von meiner Mama, die hat das irgendwie gemacht und die hat ihr dann so einen Flyer gegeben, dass sie in unserem Heimatort jetzt da so Kurse anbieten, weil sie gewusst hat, dass meine Mama eben eine Tochter im halt jungen Alter hat, wo das passen könnte. Und dann bin ich da irgendwie so reingekippt.
Durch ein Probetraining oder so ein Probe.
Ja, das hat sich dann so langsam aufgebaut und ja,
irgendwie lustig. Wie lange hast du das gemacht?
9 Jahre.
Wow, ja. Das ist ja schon... Du bist in Tirol aufgewachsen, oder?
Ja, genau. Ja, das war schon, also ich bin sehr froh drum. Ich finde, so in Teenagerjahren intensiv Sport zu machen, da gibt es auch Schlimmeres. Also kommt man nicht auf ganz so viele blöde Ideen. Und eben so.
Ja, viele hören dann ja wieder auf, oder? Die fangen vielleicht an und ja, dann kommen sie auf andere Ideen.
Aber das ist irgendwie, also es ist so ein schöner Sport, wirklich. Ich habe das so gern gemacht. Also ich wollte jetzt nie als Kunstläuferin werden oder so. Für das habe ich es eigentlich eh viel zu intensiv gemacht. Da habe ich so als Kind habe ich über sowas nicht nachgedacht, ob das jetzt, wohin das jetzt führt. Ich habe es einfach gemacht und das ist ja super. Also
das ist ja total schön, oder? Das ist nicht so.
Ja, ich finde es eh voll cool.
Jeden Tag Training.
Ja, das ist extrem intensiv. Aber wie gesagt, es ist echt eigentlich so ein super, also wenn man sich einfach daran gewöhnt, ohne jetzt zu überlegen, gehe ich heute zum Training oder nicht, sondern man geht einfach, man zieht die Sachen durch und eben lernt so Dinge, die einem am Anfang unglaublich erscheinen, weil wenn man so jetzt mal Eislaufen geht, das ist so, man muss halt schauen, dass man irgendwie gerade laufen kann. Und so habe ich ja auch angefangen. Ja. Und irgendwann dann auf einmal springt man doppelte, dreifache Umdrehungen in der Luft und landet die auf einem Bein. Und dieser Prozess, das ist irgendwie voll spannend. Also dieses, wie weit man eben durch stetiges Üben, Trainieren kommen kann, ist ein gutes Learning.
Das hilft dir jetzt anscheinend auch beim Musikmachen, also ich glaube sicher,
dass es klingt so. Ja, sicher, das ist wirklich es hilft in so vielerlei Hinsicht. Also
hast du irgendwie was, du machst es nicht mehr, oder? Oder machst du das noch irgendwie?
Nein, es ist ganz schwer als Hobby auszuüben, leider. Ich war vor 2 Jahren, war ich in Zürich wieder mal Eislaufen und ich habe es so genossen, es war so schön. Ich war ganz happy und dann habe ich mir gedacht, ich muss unbedingt öfters gehen, aber in Wien irgendwie kriege ich das nie hin.
Aber da gehst du so normal Eislaufen dann auch wenig? Oder ist das dann nicht interessant genug? Oder?
Es klingt jetzt voll komisch, aber das ist dann irgendwie langweilig für mich so im
Kreislaufen.
Ich will dann immer natürlich halt irgendwelche Sachen probieren und das ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man das beim Publikumseislauf macht, weil wenn der Fuß oben ist und Leute vorbeilaufen, das kann dann schon...
Also vielleicht so, wie wenn man mal Eishockey gespielt hat und dann nur noch ohne Schläger herumlaufen kann und so.
Vielleicht, kann's mir nur vorstellen.
Aber jetzt, wenn du das tägliche Üben, machst du das dann immer mit einem Saxophon? Hast du dein bestimmtes? Hast du mehrere? Oder wie ist da so die Bindung zu diesem einen Instrument auch?
Ich habe in meinem Proberaum ich bin eigentlich vorrangig oder halt mein Hauptinstrument ist meistens Altsaxophon. Mhm. Also ich habe immer schon auch viel Tenor und Sopran gespielt, aber durch das, dass ich früher klassische Musik gemacht habe, war irgendwie immer Altsaxophon das Hauptinstrument. Und das
du hast beides studiert, oder? Du hast Jazz-Saxophon studiert.
Also vorher Klassik, dann Jazz. Ja. Und durch die Klassik, weil da ist das einfach alt, das Hauptinstrument. Mhm. Und das habe ich irgendwie so mitgenommen und deswegen ist es eigentlich immer noch mein Hauptinstrument. Aber ich spiele eben super gerne auch Tenor und auch Sopran. Aber eigentlich so im Studio habe ich halt noch ein zweites Altsaxophon, weil ich hasse es, Saxophone durch die Gegend zu schleppen.
Ist das schwer?
Ja, es hängt sich schon, es hängt sich an.
Und das heißt, Krafttraining ist auch so ganz gut,
wirklich,
oder?
Ich krieg voll schnell Rückenschmerzen. Also das habe ich schon seit ich, glaube ich, 13, 14 bin, dass ich so beim Schulterblatt und so einfach so einen stetigen Schmerz habe. Und wenn ich keinen Sport mache, ist das so, wird das wirklich intensiv. Und eben auch, wenn ich was auf den Schultern trage. Und deswegen hasse ich es eigentlich, Saxophone durch die Gegend zu schleppen. Und jetzt habe ich überall, wo ich bin...
Wie schwer ist
ein Saxophon? Es hängt ein bisschen vom Kopf ab. Also ich glaube, ein Alt-Saxophon ist nur so 2-3 Kilo oder so. Aber die Koffer sind dann schon auch irgendwie nicht so leicht. Und Tenor ist, ich weiß nicht, wie viel jetzt ein Tenor wiegt, aber es ist schon nochmal schwerer. Es
hängt sich rein.
Eben, und es ist wirklich, das, so mit Koffer ist nicht so angenehm.
Beim Spielen hast du da so ein...
Ich habe ganz gut, ich habe so einen Hals gut. Ich muss da endlich mal was Gescheites finden. Mir tun die meisten gute, es gibt verschiedenste gute. Und die tun mir aber irgendwie alle weh. Und ich habe einen so einen flexiblen Hals gut, der so ein bisschen so aus so Gummi ist. Mit dem kann, glaube ich, sonst niemand spielen. Den hassen alle. Aber ich mag den irgendwie gern, mit dem spiele ich immer. Aber halt, das geht nur beim Alt. Für Tenor sterbe ich da. Das geht beim Alt, geht es sich noch aus mit Hals gut. Und ist, glaube ich, auch eigentlich furchtbar schlecht. Ich meine, wo das aufliegt, also wenn ich darüber nachdenke, wahrscheinlich werde ich dann mit 60 wird meine Halswirbelsäule kaputt sein, aber genau, mit Hals gut. Aber eben Krafttraining ist meine Art, dagegen zu wirken und hoffentlich keine Spätfolgen zu haben. Ja.
Wie körperlich auszehrend ist dann eigentlich so ein Saxophon zu spielen? Kannst du das irgendwie fassen? Abgesehen vom Gewicht jetzt, aber halt so.
Ich finde, am anstrengendsten ist es oft, wenn man wirklich voll laut und arg spielt und so, dann ist es wirklich körperlich sehr anstrengend. Ansonsten ist meistens eigentlich der Ansatz so, das, wo man es spürt.
Ja.
Weil man kann natürlich, es ist nicht so easy, dass man sagt, man übt jetzt da 10 Stunden pro Tag, jeden Tag. Und also durchgehend. Und das müsste man dann aber eigentlich machen, wenn man dann zum Beispiel. Wenn man jetzt dann sagt, ja, ich spiele jetzt 5 Stunden intensiv irgendwas Konzertantes oder so, dann müsste ich eigentlich um einiges mehr jeden Tag üben, dass das vom Ansatz her halt wirklich stabil ist und so. Und also das ist immer so ein bisschen, ich finde, wenn man viel tut und so, ist es halt oft einfach schwierig, so viele Stunden zu üben.
Da geht es um den Lippenansatz.
Genau, oder? Die ganze Muskulatur im Mundbereich, die ist einfach super wichtig, dass das trainiert ist. Damit man braucht halt eine gewisse Kraft und trotzdem Lockerheit, weil es muss ja alles fest, aber gleichzeitig locker sein, dass das Blatt schwingen kann. Und ich finde, das ist eigentlich das Anstrengendste im Ganzen. So, sonst finde ich jetzt...
Kann man das irgendwie überhaupt wirklich trainieren oder nur durchs Üben quasi, mehr oder weniger?
Vielleicht gibt es Tools, da bin ich nicht so ganz informiert. Ich glaube, es gibt so Ansatztrainer oder so, das sollte ich mir vielleicht mal zulegen, weil... so, wo man quasi im Stillen auch irgendwie das trainieren kann. Ich weiß gerade nicht, wie das funktioniert, aber eigentlich ist es halt einfach durch Spielen. Ja.
Hast du durch diese Anstrengung auch schon hin und wieder so die Lust generell verloren und gedacht, okay, vielleicht brauche ich irgendein anderes Instrument und durch das ich irgendwie...
Ja, manchmal habe ich schon verflucht. Also wenn man 2 Wochen nicht spielt, dann fühlt sich so scheiße an. Also das ist wirklich leider... ich habe eben immer, das habe ich am Klavier geliebt, das einfach hinsitzen und spielen, man muss nichts auspacken, das Blatt geht ja auch die halbe Zeit nie, das ist immer so, beim Saxophonspielen hat man immer ein schlechtes Blatt oder es war ein gutes Blatt, das ist nicht mehr gut, immer ein Problem und eben es ist schon körperlich eben auf eine Art und Weise mit dem Ansatz schon anstrengend eben und eben wenn man eine längere Pause gemacht hat, dann macht es wirklich keinen Spaß, also neu anfangen.
Ja.
Ist immer hart. Und das habe ich am Klavier sehr geschätzt, dass das irgendwie da easier war. Aber ja, ich glaube, jedes Instrument hat so seine
eigenen
Vor- und Nachteile. Ja, genau.
Wie bist du zum Saxophon gerade gekommen?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, dass meine Mama die Idee gehabt hat.
Bist du da familiär irgendwie vorbelastet, so musikmäßig?
Also, nein, eigentlich überhaupt nicht. Also in meiner Familie macht niemand Musik. Mein Papa hat früher, ich glaube so 18 bis Anfang 20, in einer Rockband gespielt,
cool. Epas.
Und dann aber gar nichts mehr. Und,
also nur so ganz kurz mal.
Ja, in seiner Jugend und dann hat er so einen Cut gemacht und hat quasi die Musik beiseite gelegt.
Okay.
Und aber das habe ich immer so ein bisschen so gewusst, so die alten Geschichten, das hat mich fasziniert. Ich wollte auch immer
Epas. Die glorreichen 2 Jahre.
Ich glaube, es war schon ein bisschen länger.
Bisschen länger.
Aber auf jeden Fall, das hat mich schon fasziniert, aber es hat niemand in meinem Umfeld Musik gemacht. Aber das hat mich irgendwie, ich bin davon selber, das hat mich so angezogen. Und, aber also meine Eltern
sind... Wie alt warst du da? Kannst du dich erinnern? Also so...
Generell, was Musik betrifft?
Naja, wo du so dieses Gefühl, so angezogen zu werden von der Musik.
Also eben, meine Eltern sind sehr Kunst und Kultur und Musik interessiert, immer gewesen. Und ich glaube, die wollten mir halt einfach alles ermöglichen und haben sofort natürlich geschaut, dass ich auch musikalische Früherziehung und so gehe. Mhm. Und ich glaube, da hat sich einfach so gezeigt, dass ich da total einen, also da war ich immer komplett motiviert.
Du hast einfach unterschiedlichste Sachen ausprobiert.
Ja, ich habe dann auch mit, ich kann mich erinnern, dass ich mir mit 3 am Flohmarkt eine Blockflöte ausgesucht habe.
Okay.
Und die Mama war so, bist du dir sicher? Und dann habe ich halt angefangen, Blockflöte zu spielen. Und dann hat mein Papa angefangen, der wollte dann Klavier lernen. Und dann habe ich die ganze Zeit mit drei oder 4 habe ich dann das herumgetan. Und ich glaube, mit 5 oder mit 6 habe ich dann anfangen dürfen, Klavier spielen.
Okay. Also es war das war eigentlich immer zuerst so, das Klavier da. Oder zuerst Blockflöte, dann Klavier.
Zuerst Blockflöte und dann Klavier. Und eben Klavier habe ich wirklich geliebt immer. Und ich habe viel Musik auch eben gehört. Und meine Mama hat mir immer so, das hat geheißen, Klassik für Kids. Das waren so Opern und so Zeug. Und da habe ich zum Beispiel dann so Die Hochzeit des Figaro, war meine Lieblingsoper. So, also da war ich schon so ein bisschen...
So in der Volksschule schon, oder?
Ja, voll. Da war ich mega jung. Also so mit, glaube ich, 5, 6 Jahren habe ich das schon voll gern gehabt. Und... habe dann auch immer in den alten Plattensammlungen von meinem Papa gestöbert. Und also es war schon irgendwie so ein Drang.
Und aber eher so Richtung Klassik, Oper?
Ja, eigentlich eher Richtung Klassik, aber ich glaube, das war vor allem, weil das einfach um mich rum war. Mhm. Also es war eben gar niemand, der was mit Jazz oder so gemacht hat. Mhm. Und dann eben, glaube ich, meine Mama hat irgendwie Saxophon und ich glaube, eben auch Jazz ganz cool gefunden. Mhm. Und hat dann sich gedacht, das könnte passen und hat mich mal zu dem Lehrer gebracht. Und das war dann, hat einfach sofort, hat sofort gepasst. Und,
auch durch den Lehrer vielleicht? Oder
ja,
dass das
also es war ja, es ist noch eine Phase gewesen, wo die meisten Leute mit Klarinette anfangen mussten, bevor sie Saxophon lernen. Und meine Mama war dann so, muss das sein? Und hat mich gleich zum Saxophonlehrer gebracht, so zum Probieren, ob es geht. Und er war so, ja sicher, das geht. Das war der Clemens Ebenbichler. Und er hat mir sofort so ein gutes Gefühl gegeben. Und dann habe ich, der ist dann von der Musikschule gegangen und dann habe ich beim Romet Hopfgarten begonnen zu lernen. Mhm. Der war ein Jahr da und der konnte einfach so gut mit mir umgehen, weil ich glaube, ich war schon ein ziemlich energetisches Kind. Ja. Und der konnte, hat das perfekt, also der konnte einfach super gut mit dem umgehen. Und da war ich dann sofort, also das war dann, glaube ich, so wie Liebe auf den ersten Blick mit dem Instrument.
Und Klarinette gar nicht.
Nein, das habe ich dann gar nicht probiert und das war ich, also hat mich, glaube ich, auch nicht so interessiert da. Okay. Also ich habe das eigentlich erst jetzt entdeckt. Ich habe
ist das dann eher, war das ein bisschen unsexy dann oder so?
Ich habe es eigentlich ziemlich fad gefunden. Es tut mir jetzt voll leid, weil inzwischen finde ich Klarinette super cool, weil jetzt muss ich habe es ja auch dann lernen müssen, weil als Saxophonistin muss man dann auch Doublings spielen und dann habe ich mir gedacht, jetzt würde es mir was bringen, wenn ich es gelernt hätte, weil dann musste ich natürlich Flöte und Klarinette lernen. Aber damals fand ich das sehr uninteressant.
Aber das wäre so der eigentliche Weg, Flöte, Klarinette, Saxophon.
Nein, jetzt nicht
so der klassische.
Eigentlich nicht in dem, in dem Aufbau. Es ist eigentlich, wenn man Jazz-Saxophon spielt, dann nimmt man Doublings dazu.
Ja.
Aber in der Klassik damals war es halt so, dass Saxophon noch nicht ganz ernst genommen wurde. Wird, glaube ich, leider immer noch nicht ganz. Und da war es immer vorher Klarinette lernen und dann kann man Saxophon lernen.
Aber Saxophon, ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber das unterliegt ja auch oft einmal so Moden, oder? Also das ist ja manchmal ist es so ein bisschen, wird es irgendwie mehr geliebt als zu anderen Zeiten, oder? Oder wie
siehst du das? Das kann ich gar nicht so sagen. Also
oder war das irgendwie wurscht?
Das war mir eigentlich komplett wurscht.
Die hat einfach extrem getaugt.
Ja, also ich habe, da, wo ich angefangen habe, habe ich eigentlich in dem ersten Jahr, glaube ich, hat mir der Romet recht viel so Jazz-Zeug gegeben. Und das habe ich einfach so vom Sound her einfach alles voll schön gefunden. Mhm. Dann nach einem Jahr bin ich dann irgendwie, also da war ein Lehrerwechsel und dann haben wir eigentlich wieder, also bin ich irgendwie wieder in die Klassik reingerutscht. Mhm. Aber so dieser Sound so im Jazz, das habe ich irgendwie voll schön gefunden. Dann da war ich komplett in diesem klassischen Ding und ich weiß nicht, da habe ich dann einfach gemacht und nicht ganz so viel nachgedacht. Aber im Endeffekt finde ich halt, also Saxophon im Jazz ist für mich einfach so, das passt einfach wie die Faust aufs Auge.
Mhm.
Man kann so viel Persönliches mitteilen, finde ich, durch das Instrument. Und auch, man hat so eine breite Range an Sounds. Also im Jazz, wenn man sich anhört, wie da Leute klingen, das ist so ein riesiges Spektrum, wie man klingen kann. Und das fasziniert mich total.
Warst du dann so als Kind, Teenagerin, gab es dann so in deinem Umfeld oder in der Schule andere auch, die sich für Jazz, für Saxophon, für so Musik interessiert haben? Oder warst du da so ein bisschen die Einzige?
Ja, da war ich eigentlich eher die Einzige. Also ich bin kein Musikgymnasium oder so gegangen. Ich
Ja.
bin in ein humanistisches Gymnasium gegangen und da war eigentlich überhaupt keinen Schwerpunkt auf
Aber
Musik.
bist du so am Land dann aufgewachsen?
Ja,
Oder
also am Land, ja. Also ich
so?
bin in Wattens aufge
Ah,
also ich bin in
okay.
Innsbruck geboren und dann in Wattens aufgewachsen und bin aber dann, also ich bin in Schwarz in Berlin um Schule gegangen und durch Eislaufen und Musik war ich aber die ganze Zeit in Innsbruck. Und Innsbruck ist natürlich trotzdem jetzt keine Weltstadt, aber es ist trotzdem jetzt, ich glaube ich, nicht Land, also es ist schon Stadt. Aber eben in meiner Schule war einfach kein Musikschwerpunkt. Und ich glaube, das hat mich schon auch beeinflusst. Also wenn man das so immer um sich rum hat und wenn das einfach eine höhere Wertigkeit hat und so, dann, ich glaube, ja.
Aber war es bei dir dann so ein bisschen Trotz auch, okay, wenn es das jetzt nicht so das Angebot gibt, dann steigere ich mich da noch mehr rein,
Na, gar
oder?
nicht. Also wie gesagt, ich habe früher eigentlich nicht wahnsinnig viel nachgedacht bei solchen Dingen. Ich habe einfach gemacht und ich war so ultra viel interessiert. Also ich habe mich für so viele Dinge begeistern können, für voll viel interessiert. Das war dann schon auch teilweise echt wahrscheinlich auch problematisch, weil ich eben so breit interessiert war und ich habe mich mit einigen Dingen dann recht leicht getan, weil ich glaube ich eben so, weil ich viele Dinge gern gemacht habe und auch gern, ich habe gern geübt und gelernt. Also ich werde gern besser irgendwie. Ich mag so das Arbeiten an Dingen.
So
Und
perfektionistisch auch.
gar nicht so sehr perfektionistisch einfach. Ich mag den Prozess, ich mag gern irgendwo intensiv an was arbeiten. Und das habe ich, keine Ahnung, ich habe dann einfach viel gemacht, aber war dadurch natürlich auch viel abgelenkt, wenn ich so viel gemacht habe. Und es war jetzt gar nicht so, ich habe viel so Wettbewerbe gespielt, eben früher in der Klassik. Und das hat mir voll getaugt, weil es eben dann so, da musste man halt abliefern und konnte spielen und ich wollte immer auf Bühnen stehen. Es war mir immer sehr klar von Anfang an, dass ich eben nicht so in die pädagogische Richtung gehen möchte, sondern ich wollte immer spielen. Das hat mich fasziniert. Und das war eben bei Wettbewerben, also ich bin dann draufgekommen, Wettbewerbe an sich sind mir eigentlich ziemlich egal. Es geht eher um das, dass man spielen kann da.
Also wie weit du da kommst oder so oder
Na, ich
wie
finde,
oder
ich mag den Vergleich direkt eigentlich gar nicht so gern. Ich mag die Herausforderung. Und das habe ich früher nicht so trennen können und irgendwann bin ich draufgekommen, eigentlich will ich einfach eben auf Bühnen stehen und spielen und immer besser werden. Und dafür braucht es eigentlich keine Wettbewerbe. Aber in der Klassik gibt es halt eben, also ist das ein großer Faktor. Und also das war so in meiner Teenagerzeit und also halt, ich glaube ab 9 oder so spielt man so Prima Musica. Und das war immer so recht wichtig, aber ja, als ich jetzt schon mehr üben können früher.
Aber diese Wettbewerbe, das ist ja eigentlich irgendwie total komisch, oder? Dass man so dann gegeneinander
Ja,
irgendwie
voll. Ich
antritt, oder?
meine, das sind eher so Wettbewerbe gewesen, wo man gar nicht so gegeneinander antritt, sondern da können ja theoretisch auch mehrere Leute also einen ersten kriegen. Da geht es eher darum, eben, dass die Leistung gemessen wird. Aber eben ganz grundsätzlich bin ich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr Fan davon, dass man das so,
Mist, oder?
ja.
Das ist irgendwie
Und schon
komisch,
gar
ja.
nicht eben diesen Vergleich, weil ich finde, das geht eigentlich nicht in die Richtung, wie Musik sein sollte. Und ich möchte auch nicht besser als jeder andere sein oder so, sondern einfach voll gut zum Beispiel. Ich finde das irgendwie nicht cool, wenn
Du
man.
willst besser werden,
Ja,
also
ich will
du.
besser werden, aber ich
Ja.
habe jetzt nicht das Ziel, dass ich die beste Saxophonistin von allen werde, weil, also, das interessiert mich nicht. Ich möchte jetzt nicht besser als der oder die oder so sein, sondern ich will einfach super gut sein. Und den Vergleich, das finde ich, bringt auch niemandem was.
Und für dich war es irgendwie eine Möglichkeit, auf Bühnen zu stehen,
Genau,
so dass
genau.
das so klingt,
Das war
oder?
eigentlich das, was mir getaugt hat. Und auf das habe ich immer hingeübt, aber dazwischen war ich immer so, ich habe viel, viel zu viel Zeug gemacht halt. Der Sport und eben dann Schule und Musik und
Wie geht
ja.
sich das dann aus?
Ja, es war echt super stressig. Also wie gesagt, ich habe eigentlich viel zu wenig geübt. Und habe eigentlich auch einfach, es war schon recht stressig und so. Und auch so in der Schule, also ich lerne recht schnell, aber ich war halt immer so am Tag davor, so habe ich so last minute voll gelernt. Und es war schon irgendwie stressig, auch muss ich ehrlich sagen.
Aber das klingt jetzt nicht so nach einer Jugend- oder Teenagerzeit, wo man sich so ausprobiert und einmal das macht und das macht, sondern schon sehr fokussiert irgendwie auch.
Ja und nein, weil natürlich habe ich so schon auch viel ausprobiert.
Ja.
Aber es war schon, ja, wie gesagt, ich habe schon recht fokussiert
Du
gearbeitet.
hast jetzt nicht 2 Jahre irgendwo versandelt einmal.
Nein, nein, so das
zwischendurch.
Das nicht, also
was ja manchmal so passiert.
Ja, voll. Ich meine, ich glaube schon auch, dass es, also ich habe ja dann auch irgendwie, es hat ja wirklich lange gedauert bei mir, bis ich dann auch gefunden habe, was ich dann machen will. Mhm. Ich habe ja einige Umwege so gemacht und das ist sicher auch, glaube ich, ein Teil, also Teilresultat davon, dass ich eben das wenig Zeit gehabt habe, einfach nichts zu tun und zu auszuprobieren und nicht nachzudenken oder irgendwie so zu suchen. Also ich war halt oft so drinnen, in was allem zu tun war, dass man halt, also ich finde so diese Langeweile und dieses Dahinschweben ist manchmal auch wichtig. Und das hatte ich halt nicht. Und ich glaube, das hat sicher auch ein bisschen dazu geführt, dass ich vielleicht, ja, wohl viele Leute suchen und finden erst später dann im Leben.
Voll,
also, aber
ich aber find, haltest das ist schon du das wichtig. Aus, so Langeweile und nichts tun?
Naja, bin es mir selten langweilig, weil es gibt irgendwie so viele Dinge, die ich lese zum Beispiel super gerne und das ist
okay.
So, also wenn ich jetzt frei haben würde und nichts zu tun haben würde, dann würde ich einfach viel lesen oder ich lerne voll gern Sprachen.
Okay.
Ich glaube, ich würde dann voll gern so einen Sprachkurs machen oder eben viel Sport und irgendwie, ich habe so viele Dinge, die jetzt unter Freizeitbeschäftigungen auch zählen, also die da dazu zählen und die ich dann gern machen würde, weil ich so jetzt nicht so Zeit habe dafür. Ich weiß nicht, ob man jetzt langweilig
wäre. Aber du hast schon immer so einen Drang in dir, das wirkt schon so, oder? Bist du ein bisschen getrieben auch irgendwie, oder?
Getrieben? Ich weiß nicht, ob man
getrieben sein kann. Oder ist das das falsche Wort?
Nein, ich glaube, ich habe eher, ich finde getrieben wirkt ein bisschen, als würde mich was treiben, aber es ist eher so, ich habe eigentlich eher immer so ein bisschen Antrieb gehabt, das zu machen.
Also total schön, oder?
Ja, also ich finde das eigentlich gar nicht so negativ. Getrieben klingt
ein bisschen... Ich habe es jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint.
Nein, voll, aber ich finde getrieben hat für mich was fast ein bisschen Negatives, als wäre ich rastlos so.
Ja.
Und es gibt sicher Momente, wo man so ist. Ich glaube, das kennt jeder. Aber so ganz grundsätzlich habe ich eher, glaube ich, viel Lust am Machen und kann mich für viel begeistern und habe eben so einen inneren Antrieb, Dinge zu machen. Aber ich kann auch ganz brutal, also so, wie sagt man, runterzahnen.
Also ist manchmal, ja auch wichtig, oder?
Das, also so ist es nicht.
Ist ja auch gut, um dann wieder...
Ja, ich glaube, gehört auch ein bisschen dazu.
Zu gehen,
ja. Aber zum Beispiel so im Urlaub war ich halt immer, habe ich dann so viel gemerkt, das spielt sich so ein, ich stehe auf und dann gehe ich frühstücken und dann gehe ich trainieren, weil ich das einfach gern mag. Und dann gehe ich so runter, gehe ein bisschen schwimmen und dann lese ich den Nachmittag, schlafe wieder ein bisschen ein, lese wieder ein bisschen, muss mal was trinken. Und dann, also so, ich merke schon, dass ich jetzt nicht gar nichts mache, sondern dann schon so...
Und dieses auf Bühnen stehen, kannst du dich noch erinnern, was dich da so von Anfang an fasziniert hat? Oder halt direkt auch vor Menschen zu spielen, die dir zuhören?
Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass ich immer, wenn ich so ein bisschen Druck habe, habe ich eigentlich immer besser gespielt als ohne. Also ich glaube, ich mag so ein bisschen diese Spannung und auch das bisschen so, ich mochte immer eben, ja, Spannung und ein bisschen Chaos vielleicht. Ich finde so alles, was so mit Auftritten und so, das hat so einen leichten Chaosfaktor. Und so, es zählt alles, man muss sich fokussieren. Es geht um die eine Sache und das hat mich immer so fasziniert. Also
es kann auch alles passieren irgendwie, oder?
Ja, genau.
Also
so leichte Extremsituationen.
Kontrolliertes Extremsituationen
ja,
vielleicht.
Vielleicht kann man es ja kontrollieren, man kann es ja nie kontrollieren, aber irgendwie so ein bisschen so.
Oder das in so einem kontrollierten Rahmen vielleicht.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so jemand wäre, der ohne Sauerstoff auf den Mount Everest steigen müsste oder irgendwie ohne Sicherung klettern. So diesen
Kick brauche ich jetzt nicht.
Aber eben so ein bisschen diese Extremsituationen und wo man wirklich eben dann so alles geben muss und so, das habe ich irgendwie immer gern gemacht.
Ist das noch immer jetzt so auch, wenn du auftrittst?
Also ich neige eher dazu, eben, dass ich bei Auftritten besser spiele als daheim quasi, als im Übelkammerl.
Passiert es manchmal, dass du so ein komplettes Blackout auch hast bei Auftritten? Kommt sowas vor oder bist du so drinnen auch und machst das so lange, dass du immer irgendwie reagieren kannst und dich daraus manövrieren kannst?
Das ist ganz unterschiedlich, je nach Aufgabe. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal bei irgendeinem Wettbewerb, da hat irgendwie mein Lehrer relativ kurz vorher das auswendige Stück geändert und da habe ich dann einen Blackout gekriegt und das hat dann zum Beispiel dadurch hatte ich dann echt lange Probleme mit auswendig spielen. Ich hatte immer so Angst, dass ich es vergiss. Und ich habe aber schon gemerkt, inzwischen, dass es halt wirklich hilft, wenn man ganz intensiv das dann halt einfach übt und lernt. Also Vorbereitung ist da wirklich alles und man unterschätzt häufig, wie viel Vorbereitung man wirklich braucht, damit quasi nichts schiefgehen kann, also nichts unter Anführungszeichen, weil es kann immer was schiefgehen. Aber ich glaube, ich habe einfach dadurch dann gelernt, dass man sich viel intensiver vorbereiten muss, als ich es vielleicht oft getan habe. Und es ist halt alles so easy gegangen und so. Und irgendwie habe ich einfach dann mit der Zeit so gelernt, wenn man sich wirklich, wirklich gut vorbereitet, kann man eben sehr, sehr vielen von diesen Blackout-Situationen entgegenwirken. Also es ist inzwischen eigentlich sehr, sehr selten, dass ich wirklich so sage, jetzt habe ich, ja, inzwischen ist es meistens, man gewinnt einfach an Flexibilität. Aber es kann natürlich sein, wenn ich jetzt auswendig spiele, dass mir plötzlich irgendwo, weil zum Beispiel mit meinem Quartett, mit Sweet Life, da spielen wir alles auswendig und da kann es schon mal passieren, theoretisch, dass ich plötzlich eine Phrase vergisst oder da, zum Beispiel, ich spiele manchmal versehentlich was in einer falschen Tonart, zum Beispiel in klingend und nicht in S. Sowas ist, wenn man das als Blackout bezeichnet, sowas kann immer wieder passieren, aber so richtig arg eigentlich nichts.
Ist das dann bei deinem Quartett, ist das dann eher das Problem, dass das die anderen ein bisschen rauswirft? Oder irritiert das dann eher nur dich? Oder lassen sich die davon gar nicht irritieren quasi?
Na, also das sind meistens, also wenn sowas ist, ist es wirklich minimal. Also das ist dann jetzt gar nicht so, manchmal fällt es auch nur mir auf. Oder meistens lachen wir dann einfach nur kurz. Also das ist jetzt wirklich nicht oft. Aber eben zum Beispiel, es passiert, glaube ich, vielen Leuten, dass man dann einmal irgendwo auf einmal sich nicht mehr sicher ist, okay, ist das jetzt... Das sind so kleine Sachen und das meistens hat das jetzt keinen großen Einfluss oder so. Also das ist echt nichts Schlimmes.
Du hast früher gesagt, das war nicht immer so klar, dass es quasi diesen Weg geben wird oder wo du jetzt bist, auch mit so eigenem Quartett auch und du veröffentlichst Alben und EPs und hast unterschiedlichste Formationen und bist Profimusikerin. Was war denn so der Weg bis zu Sweet Life quasi oder was gäbe es oder was hätte es da für andere Wege auch noch gegeben?
Naja, also ich habe schon erwähnt, dass ich immer so breit interessiert war und im Endeffekt glaube ich, also es gibt ja so die, kann man so die Phasen einteilen, dass ich halt einfach früher halt viel Sport und Klassik gemacht habe und dann habe ich die Matura gemacht und dann habe ich aber, es war irgendwie so ein bisschen klar, dass ich oder halt, ich war in einer Umgebung, wo es klar war, dass man eine akademische Karriere einschlägt und dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren. Und ich unterteile das ein bisschen so in drei Phasen eigentlich insgesamt. Also es war eben so die erste Phase, wo ich eben viel Klassik und Sport gemacht habe und halt Schule. Und dann war Medizin, da habe ich dann auch Klassik studiert gleichzeitig, aber halt
in Innsbruck sehr, oder?
In Innsbruck, ja, Mozarteum und Saxophon habe ich aber eigentlich in Linz studiert, aber ich bin da immer gebändelt und man muss halt sagen, ich war einfach nie dort. Also es war eigentlich, ja, keine Ahnung.
Das Klassikstudium war in Linz.
Ja, genau. Und ich habe halt die meisten Nebenfächer habe ich am Mozarteum gemacht in Innsbruck, aber eben halt Hauptfach und so habe ich in Linz gemacht und im Endeffekt hat aber schon, es hat immer ein bisschen so Phasen gegeben, wo ich mehr Richtung Medizin fokussiert war und mehr wieder auf Musik. Und im ersten Jahr war es mehr Musik. Und dann aber hat Medizin wirklich so viel Aufmerksamkeit eigentlich reingezogen, dass ich dann komplett meinen Fokus auf Medizin gelegt habe. Und da war ich jetzt nicht wahnsinnig aktiv. Also ich habe nicht wirklich viel geübt. Und irgendwie, da war es dann schon so ein bisschen, da hätte es schon gut sein können, dass ich dann wirklich zur Medizin gehe. Und gegen Ende vom Medizinstudium habe ich aber dann irgendwie mehr durch Zufall irgendwie wieder zum Jazz. Also das war so, ich habe es ja mal kennengelernt, aber habe es eigentlich dann nie ausgeübt. Aber es war immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Und gegen Ende von meinem Medizinstudium habe ich dann irgendwie durch Zufall wieder dahin gefunden. Und das war dann irgendwie, da habe ich dann gemerkt, irgendwie, ich glaube, da gehöre ich hin. Und das hat dann wirklich diesen Spark wieder ausgelöst für die Musik. Und da habe ich dann gemerkt auch, weil da am Ende vom Medizinstudium arbeitet man viel in Krankenhäusern. Also das ist einfach dann so, das ganze letzte Jahr zum Beispiel, es ist nur, dass man durch Stationen wechselt. Und ich habe gemerkt, wenn ich im Krankenhaus arbeite, ich habe einfach keinen Platz mehr für Kreativität, für Musik.
Also, weil das alles einnimmt quasi.
Ja, genau. Also es sind beides, finde ich, Bereiche, Musik und Medizin, wo man so reinkippt. Dinge, die man so richtig lebt. Das sind nicht Berufe, die man nebenher macht. Und das ist mir total bewusst geworden dann. Und es haben immer so viele Leute gesagt, ja, das kann man ja nebenher machen. Und ich habe da auf einmal gewusst, nein, das geht nicht. Ich muss mich entscheiden. Und ich habe es mir nicht vorstellen können ohne Musik. Und das war irgendwie ein schwerer Prozess auch, weil ich beides so gern gemacht habe. Aber das ist mir wirklich klar geworden und Jazz hat das wirklich in mir ausgelöst, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, und das ist wirklich die Richtung, wo ich eigentlich hingehen will. Und dann habe ich parallel, bin ich nach Wien gegangen und habe probiert das eben schon, weil ich wollte Medizin abschließen noch. Mhm. Und habe in Wien angefangen, Jazz zu studieren. Aber es war noch mega stressig, weil es eben alles gleichzeitig war. Ganz klassisch, wie es halt früher immer war. Aber innerlich hatte ich wirklich schon entschieden, okay, ich möchte das jetzt fertig machen und dann möchte ich mich wirklich auf Musik konzentrieren. Und das habe ich dann eigentlich 2019 gemacht. Also 2019 habe ich dann wirklich entschieden, da war dann alles, habe ich alles andere erledigt quasi.
Aber du hast es abgeschlossen dann?
Ja. Und 2019 habe ich mich entschieden, ich möchte eben quasi Jazzmusikerin werden. Und ja, dann ist mal der Lockdown gekommen.
Perfekt.
Tipptopp. Und so seit eigentlich 2022 habe ich so das, also spiele ich eigentlich wirklich Konzerte und aktiv, also habe so das Gefühl, dass ich mich jetzt wirklich als Jazzmusikerin und selbstständige Künstlerin bezeichnen kann.
Das heißt, du hast eigentlich ein fertiges Medizinstudium, aber übst es nicht aus.
Genau.
Oder? Genau.
Genau. Also es war wirklich so ein sehr kurviger Weg, bis ich dann jetzt da dahin gekommen bin.
Aber es war schon anscheinend irgendwie total wichtig, das fertig zu machen, oder? So klingt das irgendwie.
Ja, irgendwie war das dann schon...
Damit es nicht ja, so frei herumhängt. Ja,
das genau. Und das Ding ist, es war mir auch wichtig, weil es war da wirklich eine aktive Entscheidung. Mhm. Es ist kein Plan B oder irgendwas, es war eine aktive Entscheidung für Musik und für die Kunst. Und es hat mich irgendwie immer so ein bisschen genervt, dass irgendwie jeder so ein bisschen so... Also, dass man das nicht so ernst nimmt wie ein Mediziner, also Beruf als Medizinerin. Und das hat mich irgendwie, ich wollte so richtig ganz klar sagen, passt, aber ich mache das als Beruf und das ist eine bewusste Entscheidung. Und das war mir irgendwie wichtig, dass das ganz klar irgendwie ja, abgeschlossen war. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich super gern Medizin studiert. Also es war wirklich was, was mir sehr, sehr Spaß gemacht hat. Das war jetzt kein Zwang oder irgendwas, sondern das habe ich wirklich gern gemacht. Und ich glaube, sowas schließt man dann auch gerne wirklich rund ab.
Also Medizinerin kann man halt leichter erklären wahrscheinlich so, oder? In seinem Umfeld. Das ist ja, halt irgendwie glaub, so konkreter irgendwie, oder?
Ich kann mir schneller was vorstellen, wenn man sagt, ich bin Ärztin, ja, voll. Also ich nehme es jetzt keinem übel, ja, aber ja. Ich glaube, die meisten Leute wissen eigentlich nicht, was ich so beruflich den ganzen Tag mache und wie das funktioniert.
Aber wenn du sagst, du bist im Krankenhaus oder in der Praxis, das ist halt, kann man sich leichter vorstellen.
Ja, voll, voll. Und es ist halt ein viel saferer Beruf, so. Also ja, man hat eben viel mehr Sicherheit, man hat soziale Anerkennung und ja. Ja, genau.
Aber was ist da passiert? Was ist da, wie ist da der Jazz quasi dann wieder so in dein Leben getreten, dass du gesagt hast, also was war so, gab es da so ein Schlüsselerlebnis oder ein Konzert oder ein...
Es war so Zufall eigentlich. Also ich habe so mit 18, seit ich eben angefangen habe, Saxophon zu spielen, bin ich immer noch zum Outreach, das ist so ein Workshop und Festival in Schwarz, in Tirol, wo Franz Hackl immer MusikerInnen aus New York hergebracht hat. Und da bin ich immer hingegangen. Und mit 18 habe ich dann da so, die hatten so ein Stipendium oder sowas, wo man dort auch sein konnte. Und das hatte ich dann. Das war dann so zwischendrin nochmal so, wo ich dann nochmal drüber nachgedacht habe und mir gedacht, ach, so das Improvisieren oder so, ich würde das gern verstehen und ich würde gern eigentlich mich mit dir beschäftigen. Also es war so wie so eine Erinnerung. Und dann hat später einer meiner Studienkollegen, der hat eigentlich Jazz studiert und hat dann aber auch klassischen Kontrabass angefangen zu studieren und der hat dann mitgekriegt, dass ich da damals bei Outreach war. Und dann hat der mich ein bisschen in so ein Umfeld gebracht und hat mich so zu Sessions und so mitgenommen und dann habe ich bei Clemens E. Bichler, der damals gesagt hat, ja, die kann Saxophon lernen und die muss nicht Kleinette lernen, bei dem habe ich dann eigentlich so Einzelunterricht so ein paar Stunden genommen. Und das hat total, ich habe plötzlich angefangen, so viel zu üben, wie ich es gar nicht gewohnt war, weil ich habe so viel eigentlich zu tun gehabt mit Medizin und Klassik und alles. Und plötzlich habe ich angefangen, dass ich da die ganze Zeit Jazz übe und das war ganz ungewohnt so. Und das hat sowas ausgelöst in mir. Und das war einfach nur meine Entscheidung. Da hat niemand mitgeredet, niemand hat gesagt, na, das ist eine super Idee, das muss man machen oder so. Das habe ich nur ganz alleine mir eingebildet und war da so dahinter. Aus irgendeinem Grund, das hat mich total, ja. Und ich habe eben mit, also damals waren so eher so das Traditional Jazz, so die quasi die alten Jazzgrößen, Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter, Cannonball Adderley, das hat mich fasziniert. Also die Musik habe ich so toll gefunden. Und irgendwie hat mich das, ich weiß selber nicht genau, wie das passiert ist, aber das hat irgendwas ausgelöst in mir, dass mich einfach dann da hingezogen hat.
Mhm. Aber es klingt ja total schön, dass du das dann wirklich so gefunden hast und quasi diese aktive Entscheidung getroffen hast.
Es ist auch wirklich irgendwie, macht mich irgendwie ganz happy, wenn ich darüber nachdenke, weil es war ja schon am Anfang, habe ich mir gedacht, was mache ich eigentlich da jetzt? Schmeiße ich da alles über den Berg für was, wo ich mich eigentlich ja noch gar nicht, ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt. Also ich musste wirklich von null anfangen im Jazz, Mitte 20. Also es war wirklich irgendwie schon arg, weil ich war schon gewohnt, weil ich alles irgendwie recht früh begonnen habe und mich leicht getan habe, dass ich überall immer recht gut war. Und das ist schon knallhart, wenn man dann wo anfängt. Jeder ist jünger, jeder ist besser. Ich habe keine Ahnung gehabt und das war irgendwie schon hart. Und da habe ich mir dann manchmal schon gedacht,
Studium jetzt oder so in der kreativen Blase?
Ja, also für mich war es damals vor allem das Studium. Ich bin dann nach Wien gegangen und habe am MUC Jazz studiert. Und die meisten Leute haben, also ich habe eigentlich gleichzeitig angefangen zu studieren, wie ich angefangen habe, Jazz zu machen. Also es ist mir ein Rätsel, wie ich eigentlich die Aufnahmeprüfung geschafft habe. Ich glaube, das war die Transkription, die hat sie überzeugt. Aber im Endeffekt hatte ich wirklich wenig Vorwissen. Und die meisten Leute, die anfangen Jazz studieren, die machen das schon auch länger. Viele haben, glaube ich, auch irgendwie eine Familie, wo das irgendwie ein Ding ist. Mhm. Und ja, da habe ich schon ziemlich von null.
Aber hast du mit Mitte 20 schon gedacht, okay, da bin ich schon irgendwie, die sind alle jünger und machen das schon länger und...
Ich habe es jetzt nicht direkt gedacht, aber es war halt einfach ein Faktum. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass ich halt einfach von vorn anfange. Und es war mir sehr bewusst, dass ich halt einfach noch, dass ich so viel lernen muss. Und einfach, also das ist man gar nicht mehr so bewusst, wenn man viel von klein auf macht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich Saxophon gelernt habe oder wie ich Noten lesen gelernt habe. Das habe ich so jung einfach von selber gelernt, dass das irgendwie, ich kann mich dann nicht mehr so ganz an den Prozess erinnern. Und es ist ganz spannend, wenn man so ein bisschen älter ist und dann was Neues anfängt. Mhm. Vor allem so im Musikbereich. Das ist ganz ein eigenes, da muss man viel bewusster lernen und irgendwie, es ist ganz anders. Und es war aber, glaube ich, auch sehr, sehr gesund für mich, aktiv wirklich zu sehen, wie es ist, wenn man besser wird, wenn man was tut. Weil eben, man lernt viel unbewusst. Und Lernen von aktivem Lernen ist was sehr Gutes, weil ich glaube, viele Leute glauben, dass alles Talent ist und alles ist Gott gegeben und das ist aber alles einfach üben und machen und irgendwie tun. Und man gibt, glaube ich, diesem Talentanteil zu viel Aufmerksamkeit und zu viel Schwere, wie sagt man, das macht nicht alles aus, das ist natürlich ein Anteil, aber es ist wirklich... Das Machen, das Üben, das macht aus Talent dann wirklich irgendwie professionelles Können. Und das hat mir, also das war am Anfang ein bisschen anstrengend natürlich, aber das hat mir schon viel gebracht auch,
glaube ich. Aber ist das auch beruhigend zu wissen, okay, ich kann mit Üben und mit Motivation das schaffen?
Ja, ich finde sehr wohl, weil da hat man dann viel mehr, die Kraft und die Macht ist bei einem selber und nicht bei irgendwas von außen so. Also man merkt, durch die eigenen Handlungen kann man so viel beeinflussen.
Weil so ein Talent ist ja dann irgendwie auch gemein, oder? Weil dann, also ist es auf eine Art und Weise. Weil das
gemein. Also ich finde, Talent ist was sehr, sehr Schönes, aber es ist so ganz, es ist ja auch der Begriff Talent, so ganz, also
es ist ja sehr
ganz Schwammiges, genau. Weil es ist ja wirklich ganz viel Umfeld, wie man aufgewachsen ist und Talent ist ja oft auch dann, ich meine, wenn ich mir anschaue, wenn wer von klein auf in einer Familie ist, wo einfach immer musiziert wird, wo ein gewisser Stil immer gemacht wird, der übt ja dann nicht, da ist das alles rundherum, der lernt spielend. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, der ist einfach talentierter, als wer da zum Beispiel mit 20 neu anfängt, jetzt irgendein Klavier zu lernen. Ja. Ist nicht talentierter, der hat einen anderen Startvorteil.
Ja.
Und das ist oft dann schwer zu sagen, was ist jetzt Talent, was ist Umgebung und was ist gutes Umfeld. Weil gutes
ist es bei dir?
Also, ich glaube, es gibt nirgends absolute Zahlen. Also ich glaube schon, dass ich im Musikbereich, das ist schon eine meiner Stärken, habe ich mich immer sehr leicht getan. Also da habe ich jetzt, wenn man sagt, mehr Talent als in anderen Bereichen vielleicht. Aber es ist, glaube ich, echt eine Mischung eben aus, ich finde, Umfeld ist sowas Wichtiges.
Naja.
Und wenn man dann schon im richtigen Umfeld aufwächst und das immer um einen herum hat, das ist, finde ich, einer der wichtigsten Faktoren. Aber eben, man hat schon sehr viel Einfluss. Also die eigenen Handlungen können wirklich so viel auslösen und üben bringt es schon. muss man wirklich sagen. Also da kann man sehr, sehr weit kommen, wenn man einfach konzentriert an Dingen arbeitet und den Prozess genießt und einfach dranbleibt. Also steady, wo dranbleiben, da kann man wirklich, wirklich weit kommen.
Aber hättest du auch gedacht, jetzt mit Medizinstudium, okay, jetzt habe ich doch auch ein gewisses Talent anscheinend und auch die Motivation für die Musik, dass das dann irgendwie fast ein bisschen vergeudet wäre, unter Anführungszeichen, wenn ich mich jetzt voll in diesen Ärztinnenberuf hauen würde? War das auch ein bisschen da? Oder war es einfach dann die größere Liebe von den zwei
Dingen? Also, das fließt, glaube ich, ineinander. Naja. Weil eben ich habe immer so das, ich glaube, ich habe jetzt nicht so eine Inselbegabung, wo ganz klar ist, ja, die macht das. Hm. Das war immer so ein bisschen Fluch und Segen bei mir. Ich glaube, wenn jetzt, es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich war einfach so musikalisch und die anderen Sachen war ich jetzt gar nicht so gut, es war so klar, dass ich Musikerin werde oder auch in anderen Bereichen. Und das war eben bei mir nie. Ich habe eben mich mehreren Sachen leicht getan und das auch sehr genossen. Und von dem her hätte ich, glaube ich, einfach mehrere Möglichkeiten gehabt, wo ich hingehen hätte können und die anderen hätte ich dann vernachlässigt. Von dem her war das eh, glaube ich, immer so gewesen. Und ich glaube auch, dass viele Leute einfach mehrere Talente haben, aber du musst ja mal auf die Idee kommen, dass du es hast. Also ist schon auch,
die müssen voll, ja auch ausgeliefert werden. Viele wissen es vielleicht
genau,
gar nicht.
Genau, oder? Also ich glaube nicht, dass ich dann jetzt ein Einzelfall bin oder so. Ich glaube, dass das bei mehreren Leuten so ist, aber vielleicht kommen sie nur auf eins ihrer Talente jetzt so drauf. Aber im Endeffekt war es schon so ein innerer Drang. Also ich habe schon gemerkt, in Musik tue ich mich sehr leicht. Mhm. Und da, es ist schon wahrscheinlich ein sehr starkes Talent. Aber ja, also ich habe mir nicht gedacht, ich vergeude es, wenn ich es nicht mache. Aber es war mir ein sehr großes inneres Anliegen, irgendwie, anscheinend.
Ist es dann, war es auch schwer für dich, dann so in, ich schätze mal, man muss dann ja auch in so eine professionelle Szene irgendwie reinfinden oder sei es Auftritte, sei es Kollaborationen mit anderen Musikerinnen, Musikern, jetzt neu in Wien oder noch relativ nicht so lange in Wien. Ist das dann schwer auch gewesen für dich, da so Anschluss zu finden oder passiert das dann?
Also es passiert auf eine Art und Weise. Also es ist natürlich immer ganz angenehm, wenn man grundsätzlich mal über ein Studium in eine Stadt geht. Weil man dann einfach was zu tun hat und über die Universität einfach schon ein bisschen Kontakte knüpft und einfach mal Leute kennenlernt. Also ich habe mich jetzt nie irgendwo alleine gefühlt oder so. Aber ich habe dann schon, eben am Anfang haben mich jetzt nicht Leute, also es hat mich jetzt niemand gefragt, ob ich jetzt irgendwie Gig spielen will so. Und dann irgendwann habe ich mir schon auch gedacht, so ja passt, ich warte jetzt nicht drauf, bis wer auf die Idee kommt, dass man mich fragen könnte, sondern ich habe dann einfach auch selber angefangen, Sachen zu machen. Ja, also ich bin eigentlich auch ziemlich stolz drauf, dass ich das selber in die Hand genommen habe, auch wenn ich jetzt nicht mehr denke, ja, das am Anfang war jetzt keine Meisterleistung oder so, aber ich habe einfach angefangen und mal gemacht und selber was gemacht und ich habe das Gefühl, das hat dann viel ausgelöst, weil im Endeffekt, wenn man wen sieht, der aktiv was macht und irgendwie, das ist irgendwie immer ganz cool, da werden generell Leute auf einen aufmerksam, also ich glaube, das hat schon mal was losgetreten. Und ich muss aber schon sagen, dass ich dann nach Corona mir wirklich gedacht habe, ich möchte jetzt wirklich aktiv in die Szene hier reinkommen. Mhm. Und inzwischen habe ich auch das Gefühl gehabt, jetzt kann ich eigentlich auch halbwegs spielen. Und jetzt möchte ich nach außen gehen, weil von selber, also man muss ja trotzdem auch irgendwie präsent sein, dass man wer entdecken kann. Also man sagt immer, das ist alles Glück, aber im Endeffekt muss man dem Glück auch so ein bisschen eine Spielwiese bieten.
Das dann, heißt auftreten und...
Naja, und auch einfach aktiv. Ich bin viele Konzerte gegangen, habe mir viel angehört und war einfach interessiert an anderen Leuten und habe angefangen auch auf Sessions zu gehen. Mhm. Und über das ist dann schon auch einiges entstanden, weil eben dann hört man wen spielen, denkt sich, ah, die Person ist cool, ich frage die mal für irgendwas. Und ich habe dann oft, irgendwer ist krank geworden oder irgendwer hat eine Substitutin gebraucht. Mhm. Und dann habe ich langsam angefangen zu substituieren für Sachen. Und wenn man dann da gut vorbereitet ist und abliefert und irgendwie cool spielt, angenehm ist, dann wird man wieder gefragt. Und wenn dann wo zum Beispiel irgendwer ein neues Projekt macht und sich denkt, ah ja, wen könnte ich fragen, dann wird man vielleicht vorgeschlagen oder irgendwie, man kann sich daran erinnern. Und so hat sich das langsam aufgebaut. Und eben bei mir war wirklich 2022, dann habe ich plötzlich angefangen, bei Dingen zu spielen. Bin auch manchmal empfohlen worden eben von Leuten und habe so ein, zwei Möglichkeiten gekriegt und habe die dann, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Und dann hat sich langsam eigentlich von selber begonnen aufzubauen. Das war dann eigentlich...
Aber gut. So 22 war dann ja eigentlich schon wieder möglich, genau. Konzerte zu spielen und
Also so ab Mitte 2022, glaube ich, war es dann relativ normal wieder und da okay. habe ich auch angefangen zu spielen. Und da bin ich aber dann auch, da habe ich ein Auslandsjahr gemacht, 22, 23 mhm. in der Schweiz.
Und in Zürich, oder?
Ja, genau, in Zürich. Und das hat auch viel gebracht, weil das war dann, da habe ich, also es war ein Teil von meinem Master und es mhm. ist immer ganz interessant, wenn man wo neu hinkommt, weil die Leute sehen dann, dann so, wie man gerade ist. Die erinnern sich nicht dran, wie ich war, wie ich nach Wien gekommen bin und, nicht, und irgendwie noch keine Ahnung hatte. Und das war total wichtig für mich zu sehen, wie die auf mich reagieren. Und ich mhm. habe da in der Schweiz total viele Möglichkeiten auch gekriegt. Mein Lehrer hat mich total unterstützt. Ich konnte dann sofort beim Zürich Jazz Orchester, Swiss Jazz Orchester spielen und habe eben dann da irgendwie in der Schweiz auch angefangen, wirklich eigentlich viel zu spielen. Mhm. Und ich glaube, das sehen dann auch andere Leute und das hat auch sehr viel ausgelöst bei mir. Also es war, glaube ich, so ein Mischding aus nach draußen gehen mhm. und eben auch im Ausland dann zu sein und also das war so ein bisschen ein Wendepunkt bei mir.
War das dann gar nicht das Problem, dass du erst quasi kurz in Wien bist und dann schon wieder fast irgendwie weg oder?
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Mhm.
Wie das kann man diese zwei Städte jazzmäßig vergleichen?
Also ich habe eigentlich den Eindruck, dass also Zürich ist eigentlich eine interessante Stadt. Die, also es ist jetzt nicht so groß, aber es mhm. hat eine sehr interessante Szene.
Okay.
Und es gibt generell in der Schweiz, finde ich, auch also viel freie Musik. Da gibt es auch viel Förderungen, wenn man irgendwie sehr Avantgarde, freie mhm. Musik macht. Und in Zürich gibt es auch, finde ich, was ich sehr interessant finde, eine Verschmelzung zwischen so Indie-Musik und Jazz. Das ist okay, in Wien relativ getrennt.
Noch immer?
Ich habe schon einen Eindruck. Okay. Und das verschwimmt total in Zürich. Da gibt es ganz viele Leute, eben, die Jazz studiert haben und dann aber eben eigentlich Indie-Bands gemeinsam haben. Und wo das total ineinander übergeht und irgendwie fließende Grenzen zwischen diesen Musiksparten sind. Und da kommen, also das sind, es gibt wirklich total viel spannende KünstlerInnen in Zürich und viel eben so eher so undergroundy Sachen und also ich fand es ganz, ganz spannend. Ja.
Man kriegt es nämlich gar nicht so mit irgendwie. Ja.
Aber es gibt leider wirklich tolle KünstlerInnen dort, die ja. man bei uns wirklich eben nicht mitkriegt. Es ist auch nicht so wirklich eine Verbindung zwischen der ja. Schweiz und Österreich.
Dabei kann man direkt mit dem Zug fahren.
Ja, voll. Für mich war es perfekt. Ich bin immer da, gibt es einen Zürich-Zug von Wien ja. nach Zürich. Dazwischen so auf halber Strecke wohnen meine Eltern.
Perfekt.
Wie gemacht, ja.
Und dann nach dem Jahr wieder nach Wien und das euer Quartett, das habt ihr aber schon davor quasi gegründet, oder bevor du...
Nein, ich habe eigentlich 2022 angefangen im Trio mit Steffi und Raffi zu arbeiten.
Ja. Yeah.
Und wir haben da...
Aber das war noch Trio, oder?
Ja, genau, die haben zu dritt angefangen und dann haben wir so 2-3 Konzerte gespielt und da haben wir noch nicht so gewusst, wie wir es jetzt machen und die Musik, die es damals gegeben hat, die war noch mit, also da war Gitarre eingespielt und haben wir gedacht, passt, machen wir mal, probieren wir mal mit Gitarre und spielen noch mal ein bisschen, haben dann auch eben manchmal im Trio, manchmal mit Gitarre gespielt und wir wollten eigentlich die vierte Person so immer ein bisschen wechseln zum Schauen und... Mhm. 2023 haben wir dann eben die Einladung zum Jazzfestival Seefeld gekriegt und da habe ich den Lorenz wieder gefragt auf der Trompete und dann habe ich irgendwie das ganz cool, weil ich hatte so mehrere Instrumente, die ich mir gedacht habe, das könnte passen und es war dann mit Trompete irgendwie voll cool und dann dabei ist es dann eigentlich geblieben. Also wir,
er ist jetzt schon fixes.
Genau, fixes, er ist fixes Mitglied. Wir spielen dazwischen, weil er war dann auch mal in der Schweiz und da haben wir dann auch viel mit Vibraphon gespielt, mit dem Tobias Meißl. Mhm. Der ist auch als Feature auf dem Album jetzt und so, weil ich auch finde, dass das eine richtig coole Klangfarbe dabei ist. Aber so ist quasi das Quartett dann entstanden.
War dann dieser Auslandsaufenthalt von dir, obwohl Auslandsaufenthalt klingt bei der Schweiz fast so.
Zu arg.
Fast zu arg. Also eigentlich eh so nebenan.
Ja, aber es ist trotzdem, aber es ist man trotzdem, ist woanders.
Natürlich,
und ist ja. neu. Also es ist,
ich war schon einmal in Zürich, das war aber total schön. Aber
es ist super schön.
Ja, ja, das war echt total nett.
Ja, aber es ist natürlich jetzt nicht, keine Ahnung, 7 Flugstunden entfernt.
Ja. Aber war dann dieses Jahr quasi in dieser freieren Szene, würde ich jetzt einmal sagen, wo auch viel gemischt wird, total wichtig für euch als Sweet Life Quartett quasi so, das auch zu öffnen oder halt überhaupt das freier anzugehen und auch mehr zu experimentieren?
Also grundsätzlich, das Quartett ist ja eigentlich relativ zeitgleich erst entstanden und es war jetzt, glaube ich, nicht ein direkter Einfluss, aber ich glaube, es hat dann trotzdem total für mich eben das stilistisch aufgemacht und losgetreten, dass ich mich eben mit angefangen habe, eben mit freier Musik auch zu beschäftigen. Und Saalfelden hat auch eine, also das Jazz Festival hat eine ganz große Rolle auch in meiner Entwicklung meines Stilempfindens auch gespielt, weil das waren wirklich so die ersten Momente eben in der Schweiz und dann eben beim Jazz Festival. Ich habe, ich glaube 2022 habe ich zum ersten Mal gespielt und ab da habe ich eigentlich jetzt jedes Jahr gespielt, was eigentlich ein totales Privileg ist. Und die haben mich auch immer total unterstützt und dort habe ich so viel neue Musik kennengelernt. Mhm. Und da ist auch so ein bisschen ein Schwerpunkt eben auf freie Musik, experimentelle Musik. Und eben das insgesamt hat bei mir halt total eine stilistische Entwicklung, glaube ich, ausgelöst, die natürlich dann in quasi zweiter Linie so auch mein Quartett dann beeinflusst hat. Auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass ich mit Sweet Life einen sehr, also spezifischen Sound mache. Also ja. Ich habe da jetzt nicht alles über den Haufen geworfen, weil es war jetzt von Anfang an nicht einfach das Yvonne Moriel Quartett, wo ich einfach meinen Stuff mache und dann mache ich vielleicht irgendwie das Gleiche dann mit anderen Leuten und dann mache ich was stilistisch anderes, sondern ich hatte irgendwie so eine Vision von einem gewissen Sound, den ich mit Sweet Life mache, der natürlich dann auch beeinflusst worden ist durch meine Entwicklung, aber der trotzdem, glaube ich, sich jetzt nicht komplett verändert hat. Also wir wollten einfach, ich habe das hatte so eine eben Soundvision mit diesem Moodbass, mit diesem Dubbigen und eben schon auch einen also eine Groove-Fokus, ja. Der sich dann nicht also komplett verändert hat dadurch.
Und auch so dieses, das ist auch live eingespielt, oder? Worden, das Album.
Ja, also ja. Es ist... Wir haben irgendwie generell diesen Zugang, dass wir zwar eben viel mit so Effekte und so, es ist jetzt eben am Album weniger, aber alles, was wir so elektronisch machen, spielen wir immer live ein und wir nehmen immer alles so, ich mag das irgendwie so, diesen roughen Zugang zum Spielen, ein bisschen unperfekt, wir nehmen immer alle im selben Raum auf. Man kann dann natürlich nicht schneiden, was manchmal unangenehm ist und kann auch eben nicht wahnsinnig viel richten und so, aber irgendwie finde ich das so... Ich mag diese Art aufzunehmen. Also das ist immer alles quasi live eingespielt und aufgenommen, die ganzen.
Was ich mich frage, weil das so das Improvisieren scheint ja doch auch ein großer Teil dann davon zu sein. Wie ist da so das Verhältnis von, okay, man arrangiert Stücke und gibt sich aber die Freiheit zu improvisieren als Quartett? Wie muss man da einfach irgendwie so blind miteinander funktionieren oder wie kann man sich das vorstellen in so einem Aufnahmeprozess auch?
Also jetzt spezifisch bei dem Quartett ist es so, also wir sind eine Working Band, wir spielen, also wir proben viel, wir spielen wahnsinnig viel gemeinsam, eben seit quasi ich das gegründet habe, da haben wir auch ein halbes Jahr einfach mal nur gespielt und das ist natürlich extrem wichtig, dass man, also man muss sich sehr, sehr gut kennen, um diese Kombination von sehr ausgecheckten Dingen und sehr viel Freiheit irgendwie auch, dass das umsetzbar ist. Und es ist bei uns, glaube ich, wirklich so eine Mischung aus, wir verbringen sehr viel Zeit damit, eben die Kompositionen zu arrangieren, speziell für das Quartett zu arrangieren und dann eben den eigenen Sound auch immer weiter zu treiben und haben da total ausgecheckte Sachen, die wirklich fein bis ins Detail sehr spezifisch sind. Aber wir haben auch ganz viel einfach offene Dinge oder Dinge, die wir jedes Mal ein bisschen anders machen und eben ganz viel freie Flächen dann immer, wo einfach ganz bewusst halt die Möglichkeit für Freiraum ist. Und teilweise stülpen wir einfach dann mal spontan irgendwas um, spielen es halt anders, weil wir eben so viel gemeinsam spielen. Also es ist eine Mischung zwischen sehr ausgecheckt und sehr frei dann wieder. Ja.
Ich finde das total faszinierend, weil kann man sich das so vorstellen, dass dann so das Grundarrangement eines Songs, eines Stücks quasi recht stabil ist, aber rundherum kann vieles ausfransen und in unterschiedliche Richtungen sich entwickeln.
Ja, das ist eine schöne Beschreibung.
Kann man sich das so in etwa vorstellen?
Ja, es ist auch zum Beispiel eben, wo der Tobias Meisel, das ist ein extrem guter Vibraphonspieler, und wie der zum Beispiel eben dazugekommen ist, war das irgendwie ganz spannend, weil eben Raffi, Steffi und ich, bei uns sind die Nummern und die Tunes einfach so drinnen. Also weil es kommt ja auch, wenn man die Dinge wirklich extrem übt und die Dinge wirklich gut kann, dann gibt einem das so viel Freiheit. Und der Tobi konnte sich einfach dann easy so draufsetzen und der hört mega gut. und ist einfach so ein extrem schneller, also der checkt die Sachen so schnell und hört gut und ist extrem wendig. Und der konnte sich dann, glaube ich, da recht gut einfach draufsetzen, weil einfach wir als das Gerüst so das alles so drin hatten, dass er dann so dazugekommen ist und so andere Farben reingebracht hat. Das war dann, hat ganz anders geklungen. Und das war zum Beispiel so spannend, das haben wir total genossen, wie anders das dann eben werden kann. Und das ist, glaube ich, eben ein gutes Beispiel von diesem, ein Gerüst kann eben dann auch Spielraum für Freiheit geben, die sich dadurch dann ausbreitet.
Ist das dann bei Live-Konzerten auch für euch jedes Mal spannend? Oder macht es das gerade vielleicht auch spannend für euch, immer wieder live zu spielen, weil ihr selber nicht genau wisst, in welche Richtung sich das heute Abend entwickeln wird oder was heute mehr irgendwie im Fokus steht oder wo sich der Sound hin entwickelt an dem Abend?
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall, also das ist für mich generell so im Bereich Jazz und improvisierte Musik das Spannende an den Konzerten, weil es ist ja auch, also bei anderen Projekten von mir, also ich habe zum Beispiel ein Quartett und da spielt auch der Vincent Bonkratz Bassklarinette und der Alex Granabetter Trompete und Electronics, und da ist es jedes Mal so spannend, wo das hingeht. Kann so anders klingen. Also es gibt immer so viele Möglichkeiten, wo es hingehen kann. Also das finde ich total, also das hat für mich, ist einer der Hauptreize von dieser Musik, wenn sie live gespielt wird.
Wie heißt das Projekt?
Das heißt Nothing Causes Anything.
Ah, ja. Wie beflügeln sich auch diese unterschiedlichen Projekte zueinander? Hast du da ein Gefühl dafür?
Also ich weiß nicht. Wie immer, jedes Mal, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, lerne ich was Neues dazu. Und das bringt mir, glaube ich, immer dann auch für die anderen Projekte was. Und es ist total spannend eben, also wenn man auch mit anderen Projekten spielt, wo man vielleicht nicht Bandleaderin ist und sieht, wie das geleitet wird, oder eben zum Beispiel bei Nothing Causes Anything ist es wirklich total, also ist eine Band, also da ist jetzt nicht ein Leader oder Leaderin. Und es ist total interessant zu sehen, wie eben sich die Dinge entwickeln, wie Leute miteinander arbeiten. Und ich kann da immer so viel mitnehmen und lernen, eben auch für die Rolle als Bandleaderin oder generell für die Zusammenarbeit dann in einem Projekt. Und ich finde es so spannend, die Zugänge von verschiedenen Leuten zu sehen, wie sie arbeiten, wie sie gemeinsam an Dingen arbeiten, wie wird reagiert, wenn wer was Neues mitnimmt, wie geht man mit dem Material um, wie reagieren generell die Leute beim Spielen aufeinander, wie probt man. Und ich finde, auf der Bühne und neben der Bühne und beim Proben und so, da kann man so viel von den anderen Leuten lernen. Also ich finde, das ist mir sehr wichtig, dass ich nicht nur meine eigenen Dinge mache, also meine eigenen Projekte, sondern mit verschiedensten Leuten immer zusammenspiele, weil ich finde da bleibt es spannend, finde ich.
Ich stelle es mir auch irgendwie fast angenehm vor, wenn du jetzt nicht immer die Bandleaderin sein musst, oder?
Ja, es ist schon auch manchmal angenehm, wenn man sich einfach nur aufs Spielen konzentrieren kann.
Diese Verantwortung und, vielleicht einmal abgeben kann für den Abend oder so.
Weil es ist schon enorm, was da alles dazukommt. Also ich glaube, das kann man echt, also vor allem, wenn es so ein intensives Projekt ist, das man wirklich weitertragen will und weiterbringen will, das ist so viel Arbeit, das sind so viele Details, die man immer im Kopf hat. Und da ist schon irgendwie manchmal auch schön, wenn man einfach nur sich auf den Moment, auf die Musik, auf das eigene Spielen konzentrieren kann. Also das schätze ich immer mehr inzwischen.
Wie zufrieden, das heißt jetzt ja Suite Life 3, ich weiß nicht, wie
ja,
bist du?
Three, ja, genau.
Quasi da hat es ja auch zwei EPs schon davor gegeben, quasi, dass so ein bisschen den Weg dorthin zum Album jetzt so gezeichnet hat. Aber wie schwierig ist das dann für dich als Bandleaderin oder für euch, das auch abzuschließen oder halt zu sagen, okay, so klingt das jetzt auf dem Album? Weil könnte es ja ganz anders klingen, oder?
Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich nur wichtig, dass man Musik nicht zu lang liegen lässt, weil sonst fühlt sich vielleicht einfach nicht mehr ganz aktuell an und man kann sich nicht mehr so damit identifizieren und dann will man es nicht mehr rausbringen. Also ich finde es zum Beispiel jetzt, also die erste EP, die ist eigentlich noch nicht mit dem Projekt entstanden, die war eher so ein Experiment, wo ich einfach mal in eine ganz andere Richtung gehen wollte und mit anderen Leuten einfach mal gemeinsam, es war eigentlich ein gemeinsames Projekt, einfach mal was ausprobieren, ist auch nur digital released worden, und das hat für mich eigentlich so den Grundstein gelegt, dass ich dann von dem aus habe ich dann quasi Suite Life das Projekt gegründet, und die EP Suite Life 2 war eigentlich der erste Tonträger von dem Quartett, von dem Projekt, Und das waren eigentlich auch Dinge, die haben wir da schon voll gespielt und wollten eigentlich das Album machen. Und ich habe mir gedacht, nein, ich bin noch nicht, es ist noch nicht so weit, aber ich möchte das, was wir jetzt haben, rausbringen. Das ist so ein Step, der wird dann, finde ich, auf Tonträger gebracht und rausgebracht. Und dann kann man weitergehen. Also ich handle das ein bisschen so. Und dann denke ich mir, passt, und jetzt geht's weiter. Und wenn es immer besser ist, und ist cool, weil sonst wäre es ja, also wäre immer schlecht, wenn man sich denkt, damals, das war das Beste, was ich je gemacht habe. Also es sind für mich eigentlich eher so Schritte am Weg, wohin. Und die möchte ich eigentlich einfach nach draußen bringen dann und nicht mehr zu stark drüber nachdenken, sondern so, das ist das Produkt jetzt.
Und sind das Momentaufnahmen,
genau, vielleicht, Momentaufnahmen, oder? Auf eine Art und Weise. Und aber auch der Prozess, zum Beispiel beim, der Prozess des Albums machen, der Prozess des Albummachens oder des Tonträgermachens allgemein, finde ich, bringt immer, man lernt so viel dabei. Es bringt das Projekt, es bringt einen selber so voran, dass ich, finde ich, auch der Prozess am Machen von einem Tonträger ultra wichtig ist. Und das sind für mich eigentlich die vorrangigen, also das sehe ich am meisten eigentlich.
Ist es dann fast wichtiger als die fertige Platte dann, dieser Prozess?
Für mich auf eine Art und Weise schon, ja.
Oder hörst du das dann noch an, selber?
Ja, ich meine, ich höre es dahingehend an, dass man es natürlich die ganze Zeit spielt dann. Und,
ich meine jetzt auf quasi
eh voll, auf Platte. Aber ich höre es mir dann auch an, weil eben ich, also wenn man sich dann auscheckt, wenn man Noten schreibt von den Tunes, wenn zum Beispiel Bass substituiert oder sowas, da beschäftigt man sich immer mit der Musik. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mir jetzt meine eigenen Sachen auflege. Also zumindest habe ich das jetzt noch nie so wirklich getan. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht allein damit. Ich weiß nicht, wie viele Leute das machen.
Ist es komisch für dich? Oder?
Ich glaube, ich müsste schon viel Abstand gewinnen zu Dingen, um sie wirklich, glaube ich, nicht subjektiv, also eben objektiv hören zu können. Und ja, das ist schon schwierig. Also mal schauen, vielleicht irgendwann mal ist es dann eh cool, aber jetzt ist es für mich noch viel zu nah. Ich habe noch nicht so viel Tonträger oder so gemacht. Und es ist noch viel zu nah. Also ich glaube, ich würde zu viel dann rumkritisieren anfangen, was ja wirklich nicht der Punkt ist.
Ja.
Also deswegen hoch ich es mir nicht ganz, nicht wirklich direkt an, glaube ich.
Aber ist das so in der Jazz oder in der improvisierten Musik vielleicht noch viel mehr nur eine Momentaufnahme als jetzt bei anderen? Es kann ja immer nur eine Momentaufnahme sein, egal was das jetzt für Band oder Künstlerin oder so ist, also, aber ist das wahrscheinlich dann noch viel mehr, weil es sich ja immer weiterentwickelt, oder? Weil es ja immer
voll.
Viel weniger stillsteht.
Genau, es ist wirklich gerade in improvisierter Musik, ist es alles, finde ich, sehr im Wandel immer. Man hat einfach Phasen, also irgendwie, natürlich wird man im besten Fall immer besser, aber auch wenn, es geht ja manchmal jetzt vielleicht auch gar nicht so drum, dass man besser wird, sondern man entwickelt sich einfach persönlich und das wird halt dann immer abgebildet, wie man gerade ist. Und deswegen ist, glaube ich, gerade in so einer Musik, wo so viel Individualität drin steckt, glaube ich, ist es einfach sehr unterschiedlich, was da abgebildet wird. Und finde ich aber auch total schön.
In welcher Phase bist du gerade so? Hast du da ein Gefühl dafür?
Boah, also ich kann es auf jeden Fall nicht benennen. Aber ich habe irgendwie gerade das Bedürfnis, ich würde gern, am liebsten würde ich mich jetzt mal 3 Monate irgendwo hin verziehen und einfach viel schreiben und Musik machen. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt eigentlich viel verschiedene Dinge aufnehmen. Ich würde gern viel ausprobieren, viel aufnehmen und einfach mal viel nach draußen bringen und meine Kreativität jetzt richtig mal herausfordern und mal schauen, was ich alles für Seiten habe, weil ich eben ein bisschen, also ich bin gerade so ein bisschen in einem Findungsprozess, man findet sich eh nie ganz, aber also ich glaube, ich probiere mich gerade viel aus und will, glaube ich, da jetzt mal ein bisschen so schauen, so mein Profil ein bisschen ausprobieren und schärfen und schauen, was mache ich und ich kann es jetzt nicht ganz benennen, die Phase, aber ich würde jetzt nicht einfach nur wohin gehen und einfach jetzt dann üben, sondern ich habe gerade wirklich Lust drauf, kreativ zu arbeiten, was zu machen, mit verschiedenen Leuten zu arbeiten und Tonträger rauszubringen. Und
ja. Hält dich irgendwas davon ab?
Nein, es ist einfach, finde ich, manchmal schwierig, wenn man viel live spielt.
Ja.
Das ist einfach die Realität. Also wir haben halt kriegen halt einige Möglichkeiten, gerade mit Sweet Live zu spielen. Ich kriege auch generell einfach, ich habe recht viele Möglichkeiten gerade zu spielen und das ist total ein Privileg und voll schön. Und ich bin eben auch jetzt seit neuestem bei der Band Shakes Du, die auch sehr viel live spielen. Die bringen jetzt auch, also wir haben im Sommer ein Album aufgenommen, das kommt jetzt dann raus nächstes Jahr und da spielen wir auch sehr viel live. Und es ist schon eine Tatsache, dass wenn man viel unterwegs ist, dass es dann einfach, also man braucht eine gewisse Ruhe und wie sagt man, Routinen, also ich zumindest, um eigene Musik zu schreiben, um Tonträger zu machen, um irgendwie das Zeug auszuarbeiten und so. Und das finde ich gerade, also da mit dem struggle ich gerade ein bisschen, das zu vereinbaren. Das,
was wäre so der perfekte Ort für dich, wo du das machen könntest?
Ich glaube, der perfekte Ort wäre für mich, wenn ich so, ich würde jetzt nicht irgendwo gerne einsam am Land sein und da ein Haus für mich haben. Ich glaube, ich wäre sehr, sehr gerne irgendwie in der Stadt und hätte dort aber einfach ein Atelier, ein Studio, vielleicht wo rundherum andere Leute auch arbeiten, aber einen Space für mich, wo alles perfekt, also Klavier, meine ganzen Instrumente, alles dort ist, wo ich Tageslicht habe, wo ich einfach meinen Ort habe, wo ich hingehen kann und einfach arbeiten, ohne dass es eine große Barriere gibt, so, weil man weit wohin fahren muss oder weil noch 10 andere, also ich hätte gern, glaube ich, einfach meinen Space in einer Umgebung, wo aber auch viel Kunst passiert und wo ich irgendwie die Freiheit habe, dass ich zu jeder Tages- und Nachtzeit hingehen kann und wo ich mich nicht drum kümmern muss, wie ich jetzt was zu essen komme oder halt, wo ich alle diese anderen Tasks, die man so zu tun hat, wo die weg sind und ich kann einfach nur dorthin gehen und arbeiten und dann wieder so einen Ort hätte ich gern. Und wie gesagt, so eine gewisse Zeitstrecke, wo ich mich nur darauf konzentrieren kann. Aber das ist, glaube ich, ein ziemlicher Luxus.
Das heißt, du bist auch in so einer Phase, wo du auch noch immer rausfinden musst, wie viel du live spielen kannst im Jahr, wie viel du zusagst,
ja,
wo du vielleicht auch lieber mal absagst und so.
Aber ich glaube, das ist und bleibt schwer und ich glaube, das betrifft ganz viele, also da bin ich jetzt, glaube ich, nicht so ein Einzelfall, dass das schwer ist und man muss manchmal wirklich, glaube ich, auch Sachen absagen, die man super gern machen wird. Und das ist so schwer, einfach nur, weil man sonst was keine Zeit für was hat, was super wichtig ist. Und dann muss man eben, glaube ich, andere Dinge dafür opfern, die man auch total gern gemacht hätte, weil das eben gerade, also man, ich glaube, das Priorisieren von Dingen ist so schwer und so wichtig in dem Beruf. Und ja, mit dem, da kämpfe ich mich gerade, also mit dem struggle ich gerade ein bisschen, das finde ich schwer.
Weil immer so im Hinterkopf auch ist, wer weiß, ob es nächstes Jahr, übernächstes Jahr wieder so viele Live-Konzerte geben könnte.
Ja, voll. Und es ist so ein Privileg, oder? Wenn man von Leuten gefragt wird, ob man mit ihnen spielen will.
Klar, ja.
Und das ist auch so schön und nämlich mir macht so viel verschiedene, also mir macht das so viel Spaß. Ich mag gerne verschiedene Dinge austesten, verschiedene Arten von Musik spielen. Und das mache ich total gern, aber ich habe eben diesen, also das eigene Musik machen, das ist ganz, ganz wichtig für mich, das merke ich. Wenn ich das nicht mache, dann fühle ich mich irgendwie nicht ganz zufrieden. Dann werde ich unzufrieden und habe das Gefühl, ich gehe einem wichtigen Ziel nicht nach. Und für das muss man halt einfach aktiv Platz schaffen und das finde ich ganz, ganz schwer, das zu machen.
Weil du sonst quasi nur Interpret.
Genau, weil sonst ist man einfach ständig, weil das ist ja
also
ist so aufwendig, man muss sich vorbereiten, man muss die ganze Zeit Koffer packen, einpacken, auspacken, aufräumen, die Reisezeiten, dann ist man, und dann Vorbereitung, Proben, Üben, auf der, also und eben auch das Reisen finde ich ganz arg, also seit ich jetzt mehr international spiele, also das erschwert ja alles nochmal exponentiell, also der Aufwand geht einfach steil nach oben und man ist dann natürlich auch mal müde. Und man schläft meistens zu wenig und irgendwie, also man muss ja trotzdem auch auf seine Gesundheit schauen und irgendwie hat nicht unendlich Energien. Und dann kommt man heim und hat vielleicht 2 Tage frei und denkt sich, ja, und da schreibe ich jetzt und dann ist man einfach so fertig, dass man nichts auf die Reihe kriegt.
Naja.
Und das ist, finde ich, schon, also ja, ich glaube, da muss man wirklich, wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel zusagt und dass man, also ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man in so Phasen arbeitet. Das wäre zum Beispiel ein Ziel, wo ich mir denke, ich glaube, das könnte gehen. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Phase, wo ich einfach mehr live spiele, wo ich mehr mit anderen Projekten vielleicht spiele und mich auf das konzentriere. Und dann schaue ich aber wieder, dass ich einen Zeitraum habe, wo ich mich eher auf das und das konzentriere. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine gute Herangehensweise wäre, zumindest für mich. Genau, aber muss ich eben, wie gesagt, alles gerade ein bisschen rausfinden.
Aber ist Sweet Life jetzt so das Projekt oder dein Projekt, zu dem du immer jetzt zumindest aktuell immer wieder zurückkehrst, was so von dem alles ausgeht, alles andere?
Ist also das so will ich jetzt nicht beschreiben, es ist nicht der Mittelpunkt, aber es ist momentan einfach das Projekt, wo ich am meisten Aufmerksamkeit hingebe. Also ich wollte halt einfach das mal gescheit aufbauen und es sind halt einfach jetzt EP und Album rausgekommen. Wir sind in so einem Förderprogramm für 2 Jahre, das internationale Konzerttätigkeit unterstützt. Und wenn man ein Album und so rausbringt, tut man natürlich auf, also geht man auf Tour, man macht Booking und so weiter. Und also da geht momentan einfach, also es ist sehr viel meiner Aufmerksamkeit hingegangen. Und also war jetzt sicher mein Hauptprojekt. Aber es ist mir eben, also ich habe schon immer nebenher jetzt auch andere Sachen gemacht und es ist für mich, glaube ich, schon auch wichtig, dass man sich ein bisschen so die Diversität bewahrt, um auch eben, also ich weiß jetzt nicht, wie das, ich könnte es mir, glaube ich, nicht vorstellen, so wie es oft so im Pop- und Indie-Bereich ist, dass man dann nur das einzige Projekt, also das eine Projekt die ganze Zeit
immer mit denselben Leuten. Genau,
nur das eine Projekt, wo man den einen Stil an Musik macht, also das ist, glaube ich, auch sowas, ich könnte jetzt nicht nur diese eine Form der Musik, also ich glaube, es ist mir schon auch wichtig, da dann, glaube ich, auch ebenfalls Phasen zu haben und zu sagen, okay, jetzt setze ich gerade wirklich den Schwerpunkt auf das Projekt, baue das wirklich auf und ich glaube, das ist auch schön. Im Jazz hat man oft so viele verschiedene Projekte und ich finde es richtig schön zu beobachten, wie weit ein Projekt eigentlich kommen kann und wo es sich hin entwickeln kann, wenn man dem Ganzen wirklich Aufmerksamkeit gibt. Und das machen wir auf jeden Fall gerade eben mit Sweet Life. Aber es ist jetzt nicht der Mittelpunkt von allem. Es ist einfach ein Projekt, das mir eben sehr wichtig ist. Das erste eigene Projekt, das ich wirklich eigentlich intensiv aufgebaut habe und wo wir, glaube ich, einen coolen Sound entwickelt haben. Aber es ist nicht der Mittelpunkt meines Schaffens, glaube ich.
Ja. Was mich noch so interessieren würde, wie ist so dieses Projekt so jetzt in Wien verankert oder löst das auch was aus in Wien schon vielleicht, wo du jetzt ja lebst auch und wo du gesagt hast, okay, da ist das noch vielleicht mehr getrennt auch jetzt als in Zürich, wo das noch ein bisschen freier ist und so. Hast du das Gefühl, dass vielleicht auch in den letzten 5, 6 Jahren, seitdem du da bist, sich da schon ein bisschen auch was öffnet oder so?
Also so jetzt allgemein auf die Wiener Szene? Ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade irgendwie, dass die Wiener Jazz-Szene eigentlich ganz in eine gute Richtung gerade geht. Ich kann es natürlich schwer beurteilen, weil ich vorher nicht da war. Und, aber es gibt ganz viele richtig gute KünstlerInnen hier. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich irgendwie gemeinsam trifft, gemeinsam irgendwie, dass man eine Szene eben bildet auch und dass nicht jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Also ich finde, dass das Zusammengehen und eben auch das Vermischen der Szenen ganz wichtig. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Ich habe das nie gemacht, weil man immer mit den gleichen 5 Freunden spielt. Und ich mag das voll, mit Leuten aus verschiedenen Bubbles sozusagen zu spielen. Und es ist mir ein Anliegen, das auch, glaube ich, zusammen zu, oder halt das irgendwie zu verbinden und so. Und ich glaube, dass das für Wien schon, ich glaube, es geht in eine gute Richtung, aber es wäre, glaube ich, schon wichtig, auch eben so gemeinsame Punkte zu finden oder irgendwas aufzubauen, wo man irgendwie sich einfach, wo man zusammenkommt. Es gibt so viele tolle MusikerInnen hier und generell KünstlerInnen und man muss nur irgendwie zusammenkommen und ich glaube, ich fände das so cool, wenn es zum Beispiel, wenn jetzt dieses Studio vor allem irgendwie, also wenn ich das jetzt führen würde oder sowas, würde ich, glaube ich, wirklich probieren, da regelmäßig so, man sagt ja so Hangs, also halt so Zusammenkünfte zu organisieren oder einfach zu sagen, hey, komm vorbei, hochen wir ein bisschen Musik am Abend, so dieses gemeinsame einfach Dasein, Musik kochen, über Kunst reden, Musik reden, also das ist nicht nur der reine Job und man trifft sich zum Proben und zum Konzerte spielen, sondern das gemeinsame Abhängen und sowas wäre mir, glaube ich, sehr wichtig und ich glaube, das wäre in Wien schon sehr cool, weil so viele Leute da sind. Aber grundsätzlich finde ich, dass die Wiener Szene schon, also da sind schon sehr viele super Leute.
Vielleicht wirklich eine letzte Frage. Hat sich das auch auf das Publikum in Wien oder in Österreich auch schon ausgewirkt vielleicht, dass sich ein bisschen, dass auch jüngere Menschen vielleicht jetzt sich hingezogen fühlen zu Jazz und so?
Also ich spüre da schon eine Entwicklung. Also das war ja auch eins meiner Ziele jetzt zum Beispiel mit generell und auch mit dem Projekt jetzt. da irgendwie mehr Leute reinzuholen und eben auch jüngere Leute. Ich glaube eben, dieses Verbinden mit anderen Musikstilen ist und anderen Kunstformen, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil so viele junge Leute machen Kunst im Allgemeinen. Und ich glaube, ganz viele Leute, die ein Kunstverständnis haben, die finden dann auch Jazz und improvisierte Musik toll, weil einfach diese Kommunikation und das im Moment sein und was da alles entstehen kann, das ist einfach faszinierend. Wenn man, glaube ich, in Bezug zu Kunst und sowas im Allgemeinen hat, dann hat das sehr viel Potenzial, dass man das auch mag. Und ich finde es ganz wichtig, glaube ich, dass da die Leute reinzuholen. Und ich habe es auch ganz oft gehabt, dass Leute zum Beispiel gesagt haben, hey, euer Konzert mit Sweet Life zum Beispiel war jetzt mein erstes Jazzkonzert und hat mir total gefallen, weil sie halt merken, wie vielfältig diese Musik ist. Und also das ist mir ein Anliegen und ich habe das Gefühl, da geht aber auch wirklich irgendwie was weiter. Also es ist, in Österreich hat auch Jazz jetzt, glaube ich, mehr mediale Aufmerksamkeit gekriegt. Also unter anderem natürlich zum Beispiel der Jazzpreis war und ist immer ein bisschen, glaube ich, umstritten, solche Preise. Aber grundsätzlich schaffen sie halt oft die Möglichkeit, eben Aufmerksamkeit und eine Plattform zu schaffen für eine Musik. Und ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie vielleicht auch Leute darauf aufmerksam gemacht hat, die das sonst nicht so mitgekriegt haben.
Du hast einen Newcomer-Preis
gewonnen, oder? Ja, genau, das Newcomer. Ja, also man kann alles auf eine Art und Weise, glaube ich, positiv nutzen. Mhm. Und mediale Aufmerksamkeit kann man natürlich eben auch auf die richtigen Seiten dann hinlenken. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das eine ganz gute Richtung geht momentan.
Ja, vielen Dank. Das war total schön für diesen Einblick in diese Welt. Voll cool. Ich würde zum Abschluss gerne noch ein paar kurze Fragen stellen. Ja? Und zwar, in welcher Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Da gibt es viele. Aber ich glaube, New York ist schon eine der Städte, die ganz oben dabei sind.
Dort auch zu spielen?
Ja, auf jeden Fall. Also aber es ist so eine da gibt es so viel zu entdecken, da ist so viel Kunst und Kultur drinnen. Also gibt es, glaube ich, nichts, was man da nicht finden kann.
Ja.
Tolle Stadt.
Gibt es einen Film oder eine Serie, die dich zuletzt verstört haben?
Ich schaue so wenig Fan. Da kann ich, glaube ich, keine gute Antwort jetzt geben.
Kein Film? Ich springe mal weiter zur nächsten Frage. Ich glaube, da hast du eine Antwort. Okay. Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Du
hast früher gesagt, du liest so gerne.
Ich meine, ich lese gerade die Tagebücher von Sonny Rollins. Ich habe vorher ganz ein interessantes Buch, also das ist ganz was anderes. Da geht es, ich glaube, es heißt Als Paris die Moderne erfand oder so. Und da geht es um, also vor allem zweite Hälfte 19. Jahrhundert und Paris, also als Fokus Paris, aber das ist die ganze Welt, die politische Weltlage und ein ganz großer Fokus auf Kunst und Kultur und wie sich das da alles gewandelt hat und wie das alles zusammenhängt mit Politik, Gesellschaft und so weiter. Und das habe ich so spannend gefunden. Und da sieht man ganz viel Grundlage oder halt Dinge, die sich jetzt auswirken, sieht man da. Und also das,
so als
das,
Nährboden von dem Ganzen quasi.
Und das ist ganz, also das war so ein spannendes Buch. Also das ich glaube, das wäre meine aktuelle Empfehlung.
Ja. Was ist das schönste Lied der Welt?
Das schönste Lied der Welt? Oh, ich kann nicht, da kann ich keine Wertung abgeben.
Es verändert sich ja auch immer, oder?
Ja, voll.
Ja. Aktuell heute eines?
Das schönste Lied der Welt. Dann kann ich eigentlich gerade nichts sagen. Aber ich sag, welche Platte gerade in meinem Plattenspieler liegt.
Das ist auch gut. Okay. Ja, gern.
Und das ist, das habe ich ganz zufällig, wir haben gerade in Mexico City gespielt und dann habe ich einen Artist entdeckt, eine Platte. Da bin ich rein in einen Plattenladen und habe eine Platte gesehen und habe mir gedacht, irgendwie, die schaut cool aus. Und dann habe ich sie nicht gekauft, weil die ultra teuer war und ich sie nicht kannte, aber ich habe sie mir daheim angehört und dann habe ich sie mir in New York gekauft.
Okay.
Und das ist Adrián Quesada, ich weiß nicht, ob man so ausspricht, Boleros Psychedelicus Nummer 2.
Okay.
Und die höre ich gerade so gern. Ich weiß nicht, ich kann es nicht mal beschreiben, was das genau ist.
Ich bin gespannt.
Aber ich werde reinhören. Ich mag es gerade voll gern.
Man findet so auch.
Ja, ja, so, so Streaming.
So digital.
Ja. Das ist eine lustige Empfehlung, glaube ich gerade.
Cool. Hast du so ein Gefühl von, was von dir, von deiner Kunst, von deiner Musik einmal bleiben könnte?
Also ich hoffe, dass, also dass die Musik, die ich auf Tonträger rausbringe, dass die bleibt. Ich hoffe, dass, also ich meine, ich kann natürlich, man kann ja nie vorhersagen, was man so macht, aber ich hoffe einfach, dass ich, wie sagt man, bedeutungsvolle Kunst macht, die irgendwie Leuten was gibt, was auslöst, weil ich glaube, immer dann, wenn man was fühlt, dann merkt man sich die Dinge. Und ich hoffe auch, dass ich irgendwie durch mein Schaffen, mein Tun, durch meine Entscheidungen irgendwie so auch was auslöse. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen, man hat oft so ein Bild, wer was machen kann, wer welche Art von Musik macht, wer wie ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass oft Leute, wenn sie mich sehen, ein Bild von mir haben, dass sich eigentlich überhaupt nicht, das nicht zusammenstimmt mit dem, wie ich bin. Und ich hoffe sehr, dass ich da durch mein Schaffen vielleicht ein Bild verändere oder irgendwie das auslöst, dass man vielleicht Leuten Dinge nicht zutraut, aber dass man...
So Inspiration für andere auch vielleicht?
Ja, ich möchte gern Leute inspirieren, aber ich glaube, mir ist es auch wichtig, dass zum Beispiel das Bild von Menschen, die Jazz, improvisierte Musik machen, sich vielleicht ein bisschen öffnet.
Mhm.
Und dass man nicht ein Bild von, also ein klassisches Bild, wie jemand aussieht, der jetzt ein guter...
Also klassischer Jazz hat man halt so ein Bild
vor Ja, man Augen, hat schon, glaube ich, ein Bild von Leuten, die zum Beispiel Jazz-Saxophonisten oder innen... Also eigentlich, glaube ich, hat man eher das Bild des Jazz-Saxophonisten und generell auch Komponisten und also generell hat man, glaube ich, oft ein Bild bei gewissen Berufen und Leuten, die was machen und wie man zu Sachen steht. Und ich glaube, ich würde gern da ein bisschen, wie sagt man, das positiv beeinflussen, das aufreißen, dass man...
Aufbrechen irgendwie auf eine Art,
genau,
oder?
Das bisschen aufbrechen und da eine Spuren hinterlassen.
Genau. Und hast du irgendwelche letzten Worte für heute?
Letzte Worte. Meine letzten Worte. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde sagen, es ist so mega wichtig, glaube ich, dass man immer wieder aus seinen gewohnten Gefilden rausgeht und sich inspirieren lässt. Ich merke, je mehr ich nach draußen gehe, je mehr ich reise, je mehr ich zu Konzerten gehe, je mehr Leute ich kennenlerne, je mehr andere Arten von Kunst, Musik, generell andere Berufe ich kennenlerne, desto mehr entwickle ich mich weiter, desto mehr Inspiration finde ich und desto mehr finde ich irgendwie auch zu mir hin. Mhm. Also je mehr man sich aussetzt dem Ganzen und je neugieriger man ist, nach draußen geht, desto mehr findet man sich irgendwie selber. So, ich glaube, ich würde die Leute oder halt die ZuhörerInnen jetzt, glaube ich, dazu motivieren, nach draußen zu gehen, vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Schritte zu setzen und neue Dinge auszuprobieren und da die Inspiration zu suchen und hoffentlich zu finden.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.